Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Gut, eine Woche ist durch, Freunde. Wir haben ein 50-Punkte-Spiel gesehen, wir haben 40-Punkte-Spiele gesehen, ein Triple-Double eines fast 40-Jährigen. Und fragende Blicke gibt es auch. Also, keine Ahnung. Wer hat in Milwaukee überhaupt noch Bock? Fehlt es Indiana an Pace? Wie findet Denver ein Goldstück? Warum fühlt sich Cleveland in fremden Hallen nicht gerade auf wie ein Kavalier? Sind Golden States starke Zahlen, so nur die logische Folge der Stärke in Zahlen. Und um all diese Fragen zu beantworten und noch ein bisschen mehr, sitzt er mir wieder gegenüber, der auch zur neuen Saison niemals unseriöse.
Ole Frags!
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole zum Start, bevor wir jetzt zum aktuellen...
Das war mein Doc Rivers übrigens.
Ja, war nicht schlecht.
Entschuldigung.
Nicht schlecht, ja. Aber auch so ein bisschen hart an der Grenze zu deinem Tom Thibodeau natürlich, ne?
Guys, we need to hustle. It's not good.
Es ist schwierig, es ist schwierig.
Es ist sehr schwierig.
Es ist schon Lawrence Fishburne im Clip dran gescheitert, so zu sprechen wie Doc Rivers. Er hat es versucht, aber er hat es nicht hundertprozentig umsetzen können. Aber sorry, jetzt höre ich auf, dich zu unterbrechen.
Nee, ist okay. Es ist auch schwierig, glaube ich, wie Doc Rivers zu sprechen. Es ist echt so ein bisschen...
Nee, ich kann dir dazu sagen, ich war am Samstag im Weserstadion. Ne?
Mhm. Schon wieder?
Ja.
Und du hast doch gerade erst sein Comeback und jetzt schon...
Eventuell hat es mich gepackt. Also vor allem jetzt, weil das Spiel hat dann halt auch sogar Bock gemacht.
Stimmt. Weißt,
wenn du dann so in der 90. so einen Ausgleich kommt, mit dem du nicht mehr rechnest und so.
Ja. Ja. Du standst auch im Zaun wahrscheinlich, ne?
Natürlich, ich hatte mich auch schon längst komplett ausgezogen.
Ja.
Also schon zu Spielbeginn, weil wenn man ins Stadion geht, dann auch richtig, ne?
So. Eben.
Kannst du dir auch so vorstellen wie Frank the Tank in Oldschool. So gehe ich ins Stadion.
auch mit der Bong, ne?
Selbstverständlich. Ja. Aber warum ich drauf komme, die nächsten Tage hörte ich mich dann natürlich auch an wie Doc Rivers. Da musste ich nicht mal nur so tun.
Das stimmt. Vielleicht ist das Ding. Lawrence Fishburne hätte mehr
einfach mal nackt ins Stadion gehen.
Ja, und schon läuft das. Schon läuft das. Oder Planet Asia hätten sie natürlich verpflichten können. Der könnte auch in die Richtung gehen.
Ja, doch.
So ein bisschen, ne? Aber ja, gut. Im Endeffekt. Wenn J.J. Redick daneben steht in Clipped, ist es auch egal, wie Lawrence Fishburne spricht.
Wenn man so, sich dann
was die Authentizität angeht, so, das ist dann wurscht.
Absolut.
Das da ist sowieso schon der Zug ist abgefahren. Nein, was ich aber noch fragen wollte, bevor wir jetzt starten, also jetzt mal gesetzt den Fall, du erlangst jetzt über die nächsten Jahre noch mehr Ruhm als eh schon. Ja?
Und noch mehr.
Noch mehr, ja. Weil es gar nicht so einfach ist, deswegen hehre Ziele und so. Aber und irgendjemand käme jetzt auf die grundsätzlich natürlich vollkommen legitime Idee, dir ein Denkmal setzen zu wollen. Wem soll die Statue dann ähneln? Vor dem Weserstadion zum Beispiel.
Ich fände es gut, wenn das dann so aussieht wie, kannst du dich noch an, ich glaube, das ist der fünfte Teil, also in Wirklichkeit der zweite Teil, aber der fünfte Teil von Star Wars erinnern, wo Han Solo eingefroren wird und da dann so,
also okay,
so, ja. Quasi ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich würde mal sagen, er wird gefriergetrocknet und hängt dann da so komisch in der Wand. So ungefähr sollte das dann aussehen.
Ich muss jetzt sagen, dass ich quasi die alten Star Wars nie gesehen habe.
Okay.
Ja.
Also, naja, also ist okay.
Auch,
ja. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, das sind jetzt auch keine Filme, die ich mir heute unbedingt nochmal anschauen müsste.
Ja.
Früher wiederum war das natürlich schon
Pflicht.
Das ist interessant. Also ich kenne, glaube ich, nicht viele Leute, die nicht gesehen haben.
Ich auch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum es nicht funktioniert hat. Die kam ja auch oft genug im Fernsehen eigentlich. Also
Es gab
sehr viele Gelegenheiten, aber es war immer so. Ich weiß
nicht.
Die
neueren hast du dir dann aber angeguckt, oder was?
Ja, die kamen halt dann im Kino.
Ja, das weiß
ich. Das war dann irgendwie so ein Kino-Happening quasi. Da habe ich mir gedacht, okay, da habe ich jetzt natürlich schon Bock drauf. Aber bei den alten, es war immer so, okay, Raumschiffe und komisch sprechende tierähnliche Wesen mochte ich irgendwie.
Die haben mich dann aber bei den neueren Filmen nicht abgehalten. Da sind die nämlich auch dabei.
Hat mir vorher keiner gesagt. Nein, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich es nie geguckt habe. Ich glaube, ich habe dann auch immer so ein bisschen, ich kenne schon auch so ein paar Szenen. Also ich habe dann immer so reingeschalten und dann irgendwie bin ich dann wieder weg. Also ich glaube so, ja. Ich habe damals schon ausschließlich Basketball geguckt.
Ja, natürlich.
Das war deswegen eigentlich.
Und den FC Bayern.
Und den FC Bayern. Mit Bayern. Genau. Und ich weiß es nicht genau. Aber okay, so soll es also aussehen. Ja.
Ich meine, da kannst du jetzt da nichts mit anfangen. Aber ich schicke dir irgendwann mal ein Bild.
Ich habe jetzt ein Bild vor mir auf jeden Fall. Ich habe ein Bild vor mir. Du hast es sehr lebhaft beschrieben. Ich sehe dich ja auch vor mir jetzt.
Ne? Das stimmt. Wenn wir irgendwann demnächst hier raus einen Videopodcast machen, dann können auch alle anderen Leute sehen, wie ich diese Pose mache. Aber
ja, wir wiederholen das dann nochmal für alle anderen.
Ja, nach dem Urlaub dann vielleicht.
Genau. Aber ja, Frage ist jetzt, wem genau ähnelt Dwayne Wade's Statue?
Antoine Walker.
Es stimmt. Ja, richtig. Oder halt tatsächlich dann hier Anakin Skywalker, also dann nochmal aus dem Ding rausgefahren kommt als Darth Vader. Darth Vader. Weißt du, wie ich meine?
Nee, siehst du, das habe ich jetzt nämlich nicht mehr vor Augen, wie er da aussieht.
Ich dachte, es kam jetzt gerade so ein bisschen, vielleicht auch nicht, aber sie sieht irgendwie, irgendjemand hatte den Vergleich, so wie jemand, der aus dem brennenden Haus rausläuft irgendwie, deswegen so. Aber
diese Statue hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet über die letzten Tage. Also auch es gibt ja von Dwayne Wade schon so ein paar legendäre Bilder, also beispielsweise den Alley-oop, den er LeBron damals aufgelegt hat, wo er dann so da durchläuft oder auch dieses beim Dunk-Contest, wo er so der Judge war und halt so die Schnute verzogen hat, weil ihm irgendwas sehr gut gefallen hat. Darauf halt einfach nur das Bild von dieser Statue drauf machen, sieht halt einfach nur unfassbar lustig aus. Aber man fragt sich schon ein bisschen, das geht ja schon durch so ein paar Checks durch. Hm? Ich habe vor ein paar Tagen im Hoop Collective Podcast gehört, dass Brian Windhorst er hätte vor 9 Monaten schon eine Version davon zugeschickt bekommen, also ein Bild davon, wo man drauf schon erkennen konnte, wie das dann aussehen würde. Und es ist ja danach dann sicherlich noch ein paar Runden gegangen, bis es dann fertig war. Und man fragt sich dann schon, warum jetzt dann genau so? Hätte da nicht irgendjemand auch feststellen können? Also zumal so die anderen Details, die man da so sehen kann, die sehen ja eigentlich schon richtig nice aus. Es ist ja auch nicht so, dass das jetzt irgendwelche Leute wie du und ich gemacht hätten, die wahrscheinlich nicht die ganz große Erfahrung damit gemacht hätten, irgendwelche Statuen zu bauen. Also ich will dir auch nicht Unrecht tun, vielleicht hast du schon Statuen.
In meiner Freizeit sehr gerne. Ich würde es jetzt noch nicht verkaufen, aber
ne? Du gibst auch abends Töpferkurse, ne? Und erzählst es noch keinem. Aber okay.
Absolut.
Aber ja, irgendwie ist es komisch. Und ich habe tatsächlich auch ein altes Antoine Walker Miami Heat Bild gefunden, wo er halt einfach auch so guckt. Also es ist spiegelverkehrt, aber ansonsten passt es halt einfach sehr, sehr gut.
Meinst du, sie haben dem Künstler oder der Künstlerin, ich weiß nicht, einfach das falsche Bild gegeben? Oder sie haben, oder er hat einfach, er sie hat einfach gegoogelt und dann kam halt statt Dwayne Wade Antoine Walker raus und gesagt, okay, passt, mach
ich. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sich die Heat auch gedacht, so Antoine Walker, ich meine, der war damals ja schon auch nicht unwichtig für den Titel. Der hat.
Sneaky, meinst du?
Irgendwie, ich glaube, das war der drittbeste Scorer des Teams, ne? Also fortschrittlicher Smallball, Big natürlich, der geballert hat, was das Zeug hält, der in mehreren Songs die meisten Dreier von allen genommen hat, obwohl er sie nicht getroffen hat, aber weißt du, der Wille zählte.
Spacing.
Der Typ war fortschrittlich.
Ja. Vielleicht ist es dann so ein bisschen, wir reden alle über Dwayne Wade, über LeBron, über Shaq, über Bosch. Wer redet über Antoine Walker?
Es wäre so legendär, wenn auch die Inschrift darunter, weißt du, wir haben ja die Jordan-Statue damals in Chicago natürlich begutachtet, wo da steht, the best that ever was and will be und so. Und bei der Statue sollte einfach stehen, weil es keine Vierer gibt. Wie es Antoine Walker damals gesagt hat auf die Frage, warum er so viele Dreier nimmt.
Das ist
Philosophie auf dem höchsten Level.
Höchstes Niveau.
Aber irgendwie ist das mit Wade in Miami schon immer so. Ich weiß nicht, ob du dieses Video kennst, das ist auch eins meiner Lieblingsvideos aus dem gesamten Internet, wo die Heat 2006 Meister wurden und dann halt vorgestellt wurden von irgendeiner lokalen Politikerin, die dann irgendwie nach und nach so Leute auf die Bühne geholt hat aus dem Team und so. Und die fängt halt an, so eine Rede zu halten. His will to win, he was legendary, irgendwie so. And his name, of course, is Wade Jones. Und alle Leute so wissen überhaupt nicht, was hier gerade gemeint ist. Es ging offensichtlich nicht um Wade Jones, aber irgendwie tun sie sich schwer. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas hat er an sich. Eigentlich ist ja das Einzige, was bei Dwayne Wade schwierig ist, die Schreibweise von seinem Vornamen.
Ja.
Und auch wenn das kann man lernen.
Ja. Richtig. Und es sollte genügend Bilder geben, wobei halt mit diesen, ich meine, mit diesen Statuen ist ja das Ding, in den seltensten Fällen wird diese Statue enthüllt und sagt, sieht 1:1 aus wie.
Ja, gut. Aber also, abgesehen von der und von Cristiano Ronaldo sah es ja selten so heftig aus.
Das ist schon ein heftigeres Ding. Also ich muss sagen, in NBA stehen ja auch ein paar, da geht es schon gut in die Richtung so von Magic und Kareem durfte ich auch schon begutachten. Das war, da dachte ich jetzt nicht so, ha? Keine Ahnung, Moses Malone, hallo, oder so. Das war schon relativ nah dran. Aber irgendwer, ich glaube, war nicht Ibrahimovic auch irgendeine, die so ein bisschen komisch aussah? Also ich habe das Gefühl, immer wenn so, oder oft, wenn so Statuen enthüllt werden, ist es so ein bisschen so ein leichter, aber das ist schon ein großes Fragezeichen bei Wade.
Ja, ich kann mich jetzt bei der Kobe-Statue zum Beispiel noch dran erinnern, dass da ja irgendwie einige Details dann falsch geschrieben waren, so von dem von Boxscore oder solchen Sachen. Das hat auch André Vogt in krasser Investigativrecherche dann aufgedeckt, was sie mittlerweile gefixt haben. Das ist halt immer noch was anderes als so ein Kopf.
Das lässt sich halt fixen.
Müsstest du jetzt das
ganze Ding nochmal.
Ja, einmal den Kopf abschrauben und einen neuen draufsetzen, ist wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Ja. Aber wer weiß, also. Ich bin da auch nicht so drin wie du.
Also ich sag dir aus Erfahrung, man kann den Kopf locker ersetzen. vielleicht gibt es auch so ein paar Hardcore-Wade-Fans, die dann irgendwie so eine Nacht-und-Nebel-Aktion den Kopf abhacken und dann sind sie gezwungen, einen neuen drauf zu machen. Also.
Vielleicht. Ist alles möglich. Gut, in Miami ist es wahrscheinlicher, dass irgendjemand das aus Versehen macht, der irgendwie betrunken dagegen stolpert oder so. Aber auch das kann ja durchaus passieren.
Das kann alles passieren. Aber es ist tatsächlich.
Hey, Antoine, gehst du mit uns feiern? Ach, du bist ja gar nicht echt.
Ja, aber es ist tatsächlich so ein bisschen so ein Ding, also dass dann. Also der Prozess, auch da, ich sage das ja sehr, sehr oft, auch da wäre es mal interessant, Teil des Ganzen gewesen zu sein, weil du halt irgendwie, also wann genau, also sagt man dann einfach irgendwann, ja, wurscht. Oder sagt man irgendwann, ja, passt? Oder warum sagt man, passt? Also wie genau kommt das zustande? Ich meine, wie du sagst, da schaut ja nicht nur einer drüber. Oder es ist ja nicht nur ein Künstler wahrscheinlich, der halt sich ein Jahr in seinem Keller einschließt und sagt, hey Freunde, guck mal hier. Und übrigens, ich habe Copyright auf Dwayne Wade Statue und ich mache aber selber nie wieder was dran. So hier, guckt mal.
Ich sag dir, wie es ist. Pat Riley hat das extra durchgewunken, weil der immer noch angepisst ist, dass Wade damals zu den Bulls gegangen ist. Und dass er dann in die Ownership-Gruppe der Utah Jazz gegangen ist.
Das kann natürlich sein. Es sind viele Leute angepisst, dass Wade damals in den Bus gegangen ist.
Vor allem auch die Bulls-Fans, ne?
Ja. Ja. War auch ein schönes Jahr. Ein sehr schönes Jahr.
Gab viele schöne Geschichten rund um dieses Jahr, ja, absolut. Ja.
Und jetzt wird's, ne? Wie sagt ihr, am Ende noch Heimvorteil.
Jetzt wird ein Holzschuh draus.
Ja, wenn die ganzen Möchtegern-Favoriten so weitermachen im Osten. Ne? Wenn die nicht wollen, dann machen halt wir.
Wenigstens drei gute Teams gibt's ja. Sind halt nicht, also abgesehen von Boston, nicht zwingend die alle Leute da ganz oben erwartet haben.
Ja.
Aber
ja, siehst du, aber dann Nummer 4 ist vakant.
Das stimmt. Es gibt eine sogenannte Sedis-Vakanz.
So sieht's aus. Und dann hast du nämlich schon Heimvorteil. Und wenn man so Dreier ballert, wie es die Bulls tun, dann geht das halt auch, ne?
Ja.
Die zweitmeisten der Liga nehmen sie, Ole. Die zweitmeisten der Liga. Ja, sind erst 4 Spiele gespielt, ich weiß, aber ne?
Ja, weißt du, wer die viertmeisten Dreier momentan nimmt?
Orlando.
Ja.
Es hat sich ein bisschen gedreht.
Ein bisschen, ja.
Bei einigen Teams. Weißt du, wer die meisten nimmt, Ole?
Immer noch der Kälte?
Natürlich der Kälte.
Hätte ich jetzt
mit Abstand. Nimm mal, glaube ich, gut oder knapp 8 mehr als letztes Jahr.
Ja, gut. Ja. Ich meine, das ist halt auch. Also, da können wir jetzt die erste krasse inhaltliche Diskussion drüber führen nach einer Viertelstunde, aber gibt ja schon wieder mehr als genug Leute, die sich halt hart darüber aufregen, wie die Celtics spielen und so, und dass vor allem jetzt alle Leute nur Dreier nehmen und überhaupt hier Copycat und überhaupt, das kann man sich nicht mehr angucken, alle machen das Gleiche. Finde ich nicht so richtig. Also ich finde vor allem auch irgendwie, dass das so ein bisschen, also wenn man dieses Celtics-Team sieht und dann daraus schließt, das, was die Leute jetzt kopieren wollen, sind die vielen Dreier, dass das eigentlich so ein bisschen falsch ist, weil das ja nicht das ist, was das Team irgendwie besonders macht und was auch diese Spielweise von denen besonders macht, würde ich jetzt sagen. Also ich habe immer das Gefühl, die heben sich also natürlich schon dadurch ab, dass alle Leute auch werfen können und wollen, aber vor allem auch, dass halt die Entscheidungen einfach super schnell getroffen werden und dass der Ball mittlerweile echt schnell in Bewegung ist und einfach sehr, sehr, sehr schnell so Vorteile kreiert werden, weil was halt auch dafür spricht, dass gerade so in der Starting Five, aber eigentlich auch darüber hinaus, also auch wenn du dir jetzt Pritchard anguckst oder so oder auch Hauser anguckst, da ist halt auch ein ziemlich hoher kollektiver Basketball-IQ vorhanden, also der dazu führt, dass halt sehr, sehr schnell einfach Wege gefunden werden und freie Würfe gefunden werden und so. Und das nervt mich immer so ein bisschen, wenn es dann nur die Celtics, die ballern halt. Weil ich mir irgendwie denke, das macht es halt ein bisschen zu einfach.
Das ist definitiv so. Also finde ich auch. Also es ist halt gerade auch immer, wenn es einem dann selber so ein bisschen nervt. Und ich glaube, es gibt diverse Faktoren, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen kompliziert sind zum Saisonstart, was so ein bisschen den Spielfluss stört und sowas. Aber ich finde auch, also wie du sagst, es ist halt, ist die Entscheidungsfindung. Und wenn man sich die Spiele der einzelnen Teams dann auch anschaut, also gerade derer, die jetzt deutlich mehr Dreier nehmen als im letzten Jahr. Also einerseits zum Beispiel jetzt aus Bos Sicht ergibt es total Sinn, weil die Diskrepanz einfach so groß war, aus genommenen Dreiern, eigenen getroffenen Dreiern und auch getroffenen Dreiern des Gegners, dass sie eigentlich im Endeffekt, also der Berg war dermaßen steil, dass sie nur, also dass sie kamen halt kaum hoch. Also sie waren halt so dermaßen im Nachteil, was das anging. Und deshalb ergibt es total Sinn zu sagen, wir müssen die Frequenz erhöhen. Aber gleichzeitig ist es das, was du sagst, nämlich dass die Entscheidungsfindung halt einfach auch schneller ist. Also sie kommen halt, also zum Beispiel die Bulls, also da passieren die Dinge schon sehr, sehr schnell. Da wird schnell attackiert und der Ball geht schnell nach außen. Das ist natürlich nicht auf dem Niveau der Celtics, aber so der Plan. Und ich habe auch so den Eindruck, so ligaweit, es geht, wie du sagst, mehr um, wir treffen schnelle Entscheidungen, wir kommen schnell in unsere Sets, wir spielen zielstrebigen Basketball und weniger, wo ist hier der nächste Halboffene, dass wir schnell einen Dreier loswerden können. Es ergibt sich halt auch ein bisschen daraus, weil wenn du mit Nachdruck in die Zone gehst, wenn du schnell in die Zone gehst, wenn die Defense vielleicht noch nicht ganz geordnet ist, kollabiert sie vielleicht in der Zone und du hast halt offene Schützen. Und wenn ein Schütze offen ist oder wenn Josh Giddey offen ist, dann wirft er halt auch manchmal. Oder dann andere werfen halt ein bisschen öfter. Deshalb, also ich glaube auch, dass es jetzt nicht so dieses Ding ist, wir ballern einfach blind Dreier, sondern grundsätzlich wollen wir unsere Offense entkomplizieren auch so ein bisschen dadurch.
Ja, irgendwie, also das trifft es, glaube ich, ganz gut. Abgesehen davon, so von den, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir fließt mittlerweile sowieso alles schon wieder ineinander von den Spielen, die ich bisher so gesehen habe. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich irgendwie zum Start dieser Saison relativ viel so Full-Court-Press sehe. Bei vielen verschiedenen Teams auch. Ist das eine Folge von den Teams, die ich geguckt habe, oder ist das was dir zufällig auch aufgefallen ist? Wir haben übrigens, also Full Disclosure, wir haben nicht besprochen, über welche Teams wir sprechen oder welche Spiele wir gucken oder so, sondern das ist jetzt heute ein gemeinsamer Blindflug für uns alle.
So ist das.
Volle Transparenz.
Ja, so ist es. Nee, also tatsächlich ist es mir nicht aufgefallen, was jetzt aber nichts heißt, weil ich bin tatsächlich auch eher so, ich gucke immer, weil es mir leichter fällt, tatsächlich auf Offense gut, Full Court Press darf dir tatsächlich auffallen. Aber sag mal ganz kurz, welche Teams sind, weil dann kann ich dir sagen, ob es, also bei wem es dir besonders aufgefallen ist.
Also beim Magischen aus Orlando habe ich es gesehen, zum Teil.
Ja, stimmt, ja.
Auch ziemlich viel bei Houston, was nicht ganz zufällig auch zwei der Teams sind oder wahrscheinlich die beiden Teams sind, die ich bisher mit am meisten gesehen habe.
Okay.
Das sind natürlich auch beides super athletische und schnelle Teams dann, wo das auch Sinn ergibt, denke ich, aber ich bin mir eben nicht mal sicher, ob ich das nur auf die beiden beziehe. Ich glaube, bei den Grizzlies habe ich es auch ein bisschen mehr gesehen. Aber wie gesagt, vielleicht auch nur ein Trend, sind ja auch nur
bei den Grizzlies, ja, die habe ich jetzt halt nur, also hauptsächlich gegen die Bulls gesehen. Da habe ich auch so ein bisschen, oder gegen die Magic habe ich es auch gesehen. Da auch so ein bisschen, Houston habe ich tatsächlich seit letzter Woche nicht mehr geguckt. Also bin ich nicht mehr dazugekommen, irgendwie, weil ich irgendwie alle anderen.
Das macht Spaß, kann ich dir nur sagen.
Jalen Green Experience oder was?
Jalen Green Experience ist mega unterhaltsam, aber ich muss mittlerweile sagen, ich gucke ja Alperen Şengün echt gerne zu, eigentlich. Also ich finde, das ist schon ein cooler, auch einzigartiger Spieler. Aber ich schaue die Rockets viel lieber, wenn er gerade auf der Bank ist und wenn die halt sagen, wir haben jetzt hier Jabari, wir haben Armin Thompson, wir haben Jalen Green, wir haben Cam Whitmore und dann Spieler X, am besten Tari Eason, der auch überragend ist. Und dann hast du halt einfach nur Tempo und Athletik und Switchability. Die können nicht alle werfen oder so. Deswegen, das ist auch
vorne. Halt nicht.
Auch vieles ganz schön unstrukturiert, muss man sagen. Ja. Aber die können, also das ist halt, glaube ich, dann auch so ein Line-Up, wo halt einfach so Full-Court-Press mega Sinn macht, weil
ja, genau.
So, wenn du kannst so halt diese Aggressivität haben und also die können zusammen bisher keinen strukturierten Basketball spielen, das wär frivol, das zu behaupten, aber sie können halt laufen und jede Fast-Break-Möglichkeit ist halt einfach nur krass mit denen. Deswegen, also das ist immer, sobald Şengün rausgeht und man so sieht, ah okay, Thompson und Eason kommen zusammen rein, die werden meistens auch so als Tandem eingewechselt, dann ist eigentlich alles möglich. Das ist ziemlich abgefahren, also in beide Richtungen.
Ja, das klingt sehr gut. Ich muss mal wieder öfter reinschauen. Aber es ergibt ja so. Ich meine, ich hatte ja das Interview mit Dennis Schröder bei Basketball World und da hat er ja auch gesagt, so das ist halt eins ihrer Haupt.
Shameless Plug übrigens, aber.
Ja, natürlich. Okay. Bisschen müssen wir machen. Du hast ja auch, ne? Daniel Theiss kam von dir. Also von daher.
Stimmt, aber ich bin nicht schamlos, weil ich es nicht selber erwähnt habe.
Ja, siehst du. Aber ich bin nur halb schamlos, weil ich die Balance wahre.
Mind Games.
Siehst du? Aber da war ja auch das Ding, dass die Nets sehr, sehr auf Full Court Press setzen wollen, beziehungsweise sehr, sehr oft auf den Druck auf den Ball führen. Und wahrscheinlich ist es im Endeffekt, ja, bei wem es halt, wer halt das nötige Personal dazu hat. Beziehungsweise Schröder hat ein bisschen gesagt, okay, das ist auch so ein bisschen unsere einzige Chance, weil wir halt, also was heißt unsere einzige Chance, aber wir wollen halt nervig sein und wir wollen halt mit maximalem Einsatz quasi unsere Siegchance geben. Und gegen die Bucks hat zum Beispiel funktioniert.
Siehst du, Full-Court-Press und dann haben wir es noch Zonenverteidigung. Da kannst du auch mal sagen, vielleicht haben die Miami Heat auch die NBA kaputt gemacht und nicht Boston.
Die Miami
Heat, weil Leute einfach das machen, was die Heat machen. Oder es versuchen. Wer weiß.
Es ist möglich. Aber ja, Full-Court-Press, nee. Also es ist mir nicht so, ich guck mal ein bisschen genauer hin, ob es mir jetzt die Tage noch auffällt und schreib dir eine Nachricht in den Urlaub.
Unbedingt.
Entweder Daumen hoch oder Daumen runter, einfach mehr nicht. Mehr brauchst du ja auch nicht
mehr. Ja, das reicht mir.
Ja. Aber sonst noch irgendwas, weil wir haben ja tatsächlich wahrscheinlich schon so ein bisschen konträr geschaut oder beziehungsweise nicht unbedingt genau das gleiche geschaut. Was
sonst noch? Ich stehe bei 0 Bulls spielen bisher.
Was? Ja, dann fehlt ja die Zach LaVine Experience natürlich bis jetzt.
Da verlasse ich mich ja immer darauf, dass du mir dann einfach davon erzählst.
46,7% von draußen, Ole. 46,7%. Ich weiß erst 4 Spiele, aber das, ne?
Ja, nicht schlecht.
Es bestätigt mich. Eigentlich wollte ich die Frage an dich stellen. Ne? Eigentlich, nee, mach ruhig du erst. Mach ruhig, ich will mich da jetzt auch gar nicht reindrängen.
Nee, mir ist nichts mehr aufgefallen.
Ach, dir ist nichts mehr aufgefallen, okay. Nee. Zach LaVine, Teams mit Ambitionen, bei denen es nicht optimal läuft, sollten hellhörig werden. Weil, was er jetzt gerade spielt, er ist jetzt gerade wieder so ein bisschen auf seinem All-Star-Niveau sozusagen. Er hat weiterhin, ich räume es gleich aus dem Weg, er ist weiterhin Team-Defense-technisch, vergisst da manchmal ein bisschen was. Er leistet sich extrem viele Turnover. Er ist aber im 1 gegen 1 defensiv, ist das weiterhin okay. Vor allem ist er aber jetzt gerade wieder so ein bisschen dieser effiziente Scorer, der halt sein kann. Was auch ganz interessant ist, wenn du bedenkst, dass er mit Josh Giddey jetzt einen Playmaker neben sich hat, teilweise noch mit Lonzo Ball einen Playmaker neben sich hat, auch wenn der ja keine Back-to-Back spielt, maximal 16 Minuten pro Spiel spielt, aber er hat jetzt einen Organisator neben sich. Und jetzt nichts gegen Coby White, der sich ja im Playmaking deutlich verbessert hat, aber er ist halt schon von Haus aus mehr Scorer. Und für LaVine, das tut LaVine gut. LaVine ist auch abseits des Balls deutlich. Also wir haben ja auch immer dieses Off-Ball-Ding, das ist also aus dem Catch-and-Shoot, dass er da ja eigentlich immer gut war, dass die Bulls das ein bisschen wenig genutzt haben. Du merkst jetzt auch, dass er so Off-Ball-Cutter war ja immer so ein Ding, das funktioniert. Was er jetzt halt auch teilweise noch macht, ist, dass er zusätzlich macht, dass er den Ball abgibt und dann relocated rausgeht zur Dreierlinie und dann halt in Bewegung bleibt sozusagen und dann nicht mit dem Play abschließt. Und da halt dann irgendwie nochmal den Ball bekommt und dann halt einen offenen Wurf bekommt. Also nicht wie Steph Curry, aber halt so. Ne? Also dieser Stil, nicht permanent in Bewegung zu bleiben und permanent irgendwie halt eine Gefahr für die Defense darzustellen. Und ich könnte mir halt vorstellen, diese Version von Zach LaVine, Verletzungen sind das eine, was kommen mag. Aber dieser Spieler, wenn er nicht die Nummer 1 sein muss, sondern die Nummer 3 sein kann, in einem guten Team, mit einer guten Struktur um ihn rum, mit gutem Coaching, kann er, glaube ich, extrem wertvoll sein und du kannst seine Schwächen sehr gut kaschieren. Die sind dann nicht weg, aber ich glaube, er kann wirklich sehr, sehr wertvoll sein, einfach weil er wird es jetzt nicht so halten können, was das Shooting angeht. Aber wenn er annähernd so an den 40% von draußen bleibt, wenn er kommt noch zum Ring, er ist weiterhin athletisch, wenn dieses Paket mehr oder weniger Bestand hat und diese Bereitschaft bleibt. Ich meine, das Ding ist ja auch, der Sommer war natürlich für ihn auch maximal frustrierend. Also die Bulls wollten ihn traden, aber es wollte ihn niemand haben. Das ist ja irgendwie auch, also das ist ja irgendwie auch so ein Ding, wo du dann sagst, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet im Endeffekt? Und das hat vielleicht auch im Kopf ein bisschen was ausgelöst, verändert, wie auch immer. Und so diese, also was er da momentan macht, ist schon sehr, sehr gut. Und das könnte, glaube ich, der Vertrag bleibt der Vertrag. Muss man weiter schauen. Aber es könnte gut was funktionieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass, wie gesagt, Teams langsam hellhörig werden.
Und wenn es bei den Lakers einfach zu gut läuft und sie feststellen, sie brauchen ihn doch gar nicht, weil sie.
Ja, bei den Lakers ist ein bisschen das Problem. Bei denen läuft es ja solide. Die brauchen ja, die müssen ja jetzt nicht unbedingt Austin Reeves abgeben. Zach LaVine. Aber wenn sie.
Und wenn sie wiederum, wenn die Bulls vielleicht dann doch feststellen, dass sie ihn wirklich lieber D-Low haben wollen, da könnte ja vielleicht was gehen.
Da könnte was gehen. Wenn noch der unfassbar gute 2048er Pick, First-Round-Pick mit draufgelegt wird.
Ja, weiß ich nicht, ob der abgegeben wird für Zacharias. Aber wer weiß.
Vielleicht 2050 dann.
Den haben sie.
Aber wie gesagt, wenn er so weit, weil ich glaube, der Vertrag bleibt bestehen. Und das ist halt weiterhin das große Hindernis. Aber er hat momentan, was er momentan zeigt, funktioniert oder steht jedem guten Team sehr, sehr gut, glaube ich. Also, und das, ich bin gespannt, was da noch passiert.
Man kann mit dem offensiven Skillset auf jeden Fall was anfangen. Also, ja. Das finden wir ja beide eigentlich, glaube ich, auch schon immer. Also, dass er jetzt nicht unbedingt dein Alpha-Tier Nummer 1 sein muss und dein Leader sein muss oder so, das ist eh klar. Aber also mit den Fähigkeiten als Scorer, die er hat, natürlich kann man den in ein gutes Team reinpacken. Es ist halt einfach nur durch den Vertrag für viele schwer realisierbar. Aber wer weiß, also vielleicht tut sich ja trotzdem was auf.
Genau, genau. Und vielleicht auch noch dazu bei Vooch, ne? Nimmt gut 5 Dreier pro Spiel und trifft 52% von draußen.
Das wird sicherlich so bleiben.
Ja, gut, vielleicht ein bisschen, vielleicht geht es
vielleicht runter auf ein bisschen besser, ja.
Auf 47% oder so, ja. Dann. Aber, also, ja, Bulls machen tatsächlich irgendwie Laune. Also muss man schon sagen. Auch wenn es eigentlich natürlich, was quasi den Plan vor der Saison oder den eigentlichen Plan, der halt durchgeführt werden sollte, dem ist natürlich eher so ein bisschen, für den ist ein bisschen kontraproduktiv. Aber was ich dir noch sagen wollte, bevor wir jetzt weitermachen, ich freue mich mega auf heute Abend. Weil heute Abend kann ich nämlich alles, was ich mir jetzt an Anschauungsunterricht geholt habe bei Zach LaVine und bei Vooch und überhaupt, kann ich mal wieder selber aufs Parkett bringen. Weil, obwohl Ferien sind, wird heute Abend gespielt, Ole.
Wow.
Wir haben eine Halle
bekommen. Was wird gespielt?
Korbball natürlich.
Ach so,
Korbball. Okay. Und das Geile ist, warum ich mich so freue, weil letzte Woche war eins der geilsten Male seit Monaten. Also es war irgendwie so ein, das war so, es quasi, es kam alle, das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es kam alle so mit dem passenden Energielevel und es war irgendwie, alle hatten richtig Bock und alle hatten irgendwie richtig Spaß und es war so ein richtig, das Spiel floss irgendwie so richtig dahin. Und es war, also war richtig intensiv und es war, ja, die Atmosphäre war geil, es hat richtig Bock gemacht. Es war auch so ein bisschen 7 Seconds or Less Suns, was für mich da ein bisschen problematisch war. Du weißt ja, die 40 sind geknackt, weißt du? Und ich investiere jetzt keine Millionen Dollar in meinen Körper jährlich.
Wieso denn nicht?
Mir zu teuer.
Ach so, okay.
Weißt du? Aber, worin ich investiert habe, ne? Das war nämlich das Ding, Holy Hydration. Das war nämlich dann genau das Ding, wenn du mal so eine halbe Stunde rauf und runter rennst, weil wir hatten nämlich keine Auswechselspieler, so ist das natürlich, und wenn du so eine halbe Stunde hoch und runter rennst, dann hast du ordentlich Durst, bist vielleicht auch ein bisschen dehydriert und dann kam der White Peach und hat mir extrem gut getan.
Das ist natürlich überragend. Das klingt eigentlich fast schon nach einer transzendenten Erfahrung.
War so ein bisschen so. Ich bin mit einem großen Lächeln nach Hause gerollt durch die Münchner Nacht. Danach auf dem Fahrrad.
Weißt, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Es ist zwar bei mir schon eine ganze Weile her, dass ich diese Basketball-Erfahrung hatte, aber es ist schön. Es ist auch nicht so wirklich vergleichbar mit irgendwas anderem. Von daher klingt sehr gut.
Klingt sehr gut. Und wie gesagt, Basketball und Holy geht zusammen, wobei Holy natürlich von Grund auf nicht Holy Hydration war. Hydration kam erst später dazu als Sportdrink. Es war Holy Energy oder es ist immer noch Holy Energy natürlich vor allem. Und wir haben das ja schon ein paar Mal erwähnt, wir werden aber nicht müde, es zu erwähnen. Es ist kein Zucker drin, es ist kein Taurin drin, es sind natürliche Aromen drin. Es gibt wahnsinnig viele Geschmacksrichtungen, alle Fruchtsorten, die ihr euch so vorstellen könnt. Es ist maximal einfach. Ihr müsst einfach nur, ihr nehmt einen Scoop, packt ihn in den Shaker, schüttelt einmal durch. Ich sag's auch immer wieder dazu, am besten Eiswürfel mit rein. Kalt schmeckt's am allerbesten, auch im Winter. Und dann kriegt ihr Energie, was natürlich jetzt auch während der NBA-Saison nicht zwingend schadet. Und jetzt für die gruseligen Tage des Jahres gibt es auch noch einen ganz besonderen Geschmack und noch eine ganz besondere Aktion. Na, Herr Frerks?
Absolut. Es gibt die neue Sorte Blood Orange Bat, die gruselig aussieht, selbstverständlich, die jetzt aber auch dauerhaft im Sortiment sein wird. Die hat mir tatsächlich auch schon eine NBA-Nacht nicht nur versüßt, sondern ermöglicht, weil ich sonst schlichtweg einfach zu müde gewesen wäre. Aber da wurde dann dieser Energy Drink konsumiert, war sehr lecker. Also kann ich sehr empfehlen. Der ist jetzt, kommt quasi anlässlich Halloween raus oder ist jetzt raus, aber wird dann auch dauerhaft im Sortiment bleiben. Momentan, wenn ihr das bestellt, gibt's quasi als Goodies dazu noch einen passenden Shaker. Es gibt bei einem Einkauf ab 49 Euro eine Blood Orange Kerze gratis dazu. Und es gibt auch ein neues T-Shirt, alles Halloween-spezifisch, sollte man sich mal angucken.
Absolut. Ihr kriegt auch ab 99 Euro kriegt ihr noch einen Glow-in-the-Dark Thermoshaker Bestellwert, ab 149 Euro Bestellwert kriegt ihr eben dieses Halloween-Shirt. Und ihr müsst das dann immer manuell im Korb hinzufügen und natürlich mal solange der Vorrat reicht natürlich, aber alle Geschmäcker lohnen sich tatsächlich. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal durchzuprobieren. Es gibt auch Probierpakete, wo ihr dann alle Geschmäcker oder eine große Auswahl an Geschmäckern mal ein bisschen bekommt. Und wie gesagt, es kommt immer was Neues dazu. Es lohnt sich immer mal wieder reinzuschauen und dann eben auch sowohl für den Morgen danach oder den Nachmittag danach, nachdem man wieder die Bos sich angeschaut hat, wie sie irgendwelche Gegner aus der Halle geschossen haben und als auch dann beim Sport. Oder es gibt auch Eistee natürlich. Also schaut da gerne mal rein. Denn es gibt natürlich nicht nur diese Aktion, sondern ihr bekommt mit uns auch noch Rabatte, richtig?
Genau, wir haben einmal Neukunden 5 Euro Rabatt. Korb 5 ist der Code dafür, 5 als Zahl. Das ist halt für Erstbestellungen. Und dann gibt's noch den immer gültigen Gutscheincode Korb, der einfach 10% auf jede Bestellung gibt. Also egal, ob es eure erste oder eure 500. ist. Also packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes. Aber
so ist halt.
Lohnt sich.
Lohnt sich. Lohnt sich. Und wenn ihr dann noch schön Basketball außenrum spielt, könnte das Leben kaum schöner sein. Welches NBA-Leben war denn für dich besonders schön die Woche? Ich meine, du hast gesagt, du hast eigentlich nicht geguckt, aber ich weiß, du hast gelogen, weil du unbedingt hören wolltest, was mit Zach LaVine abgeht. Deshalb, klär mich mal auf.
Ja, da habe ich es einfach nur aus dir rausgekitzelt. Ja. Nee, also
ich habe mich auch sehr gewehrt, ne?
Natürlich. Ja. Ich habe ein paar Teams ein bisschen mehr geguckt, halt wie gesagt, so die Rockets und Magic vor allem. Magic haben mir bisher sehr gut gefallen, überwiegend. Also es gab zwar auch zwischenzeitlich mal oder gibt immer noch so Phasen, wo man das Gefühl hat, die an sich ist das immer noch ein Team, was irgendwie einen zusätzlichen Playmaker nicht unbedingt, also der ihnen nicht unbedingt schaden würde, wenn man da noch so ein bisschen mehr Struktur reinbringen würde, weil es schon so dann mal einzelne Situationen gibt, wo man denkt, so jetzt, das ist jetzt doch wieder ein bisschen viel von schweren Würfen abhängig. Hm. Aber insgesamt finde ich schon, dass die Struktur besser aussieht, dass irgendwie das Floor Spacing besser aussieht. Das Lustige ist ja, sie haben ja KCP dafür eingekauft. KCP trifft nichts. Ja. Also der steht, glaube ich, bei 11% oder so. Dafür aber alle anderen. Also sowohl Bankero, der hatte jetzt auch sein 50-Punkte-Spiel, in dem er dazu auch noch 9 Assists und 13 Rebounds hatte. Also es war insgesamt nicht ganz so verkehrt. Aber auch da, bei dem fällt der Wurf, bei Franz fällt der Wurf bisher extrem gut. Also im Spiel gegen Indiana war es, da musste er nach einer Weile raus, weil er halt irgendwie krank war. Das hat jetzt natürlich die Zahlen dann alle so ein bisschen runtergedrückt, aber über die ersten 3 Spiele hat er halt auch 25 im Schnitt gemacht und immer mindestens 3 Dreier getroffen. Und das sah irgendwie schon alles ziemlich flüssig aus, fand ich. Jalen Suggs gefällt mir auch sehr gut. Also da wirkt es so, als wäre der Anstieg, den er letztes Jahr hatte, kein Ausreißer gewesen, sondern eher so ein Vorbote, weil ich finde, man hat jetzt noch mehr so das Gefühl, der zögert überhaupt nicht, wenn er eine Möglichkeit bekommt, sondern drückt halt einfach ab. Und ja, also Orlando, ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, wie haltbar das alles ist, weil ein Großteil des Teams gerade halt einfach schon sehr über dem Niveau trifft, was man bisher von den Spielern kannte. Aber wenn sie das halt schaffen, also A, das Volumen irgendwie so hoch zu halten, wie es jetzt bisher war, und B, dann vielleicht nicht ganz so extrem heiß sind, aber zumindest durchschnittlich, dann wäre das ja schon ein Riesenfortschritt im Vergleich zur letzten Saison. Und dann hätte man halt irgendwie schon einen ganz guten Weg, um halt nicht mehr eine miese Offense zu sein, wie es ja sogar letzte Saison noch der Fall war, wo sie, glaube ich, Platz 22 beim Offensiv-Rating waren und damit das schlechteste Team von allen, das die Playoffs erreicht hat, da so Richtung mittelmäßig oder vielleicht sogar leicht drüber zu gehen, dann kann man halt schon eigentlich davon ausgehen, dass die eine ziemlich gute Regular Season mal mindestens spielen werden und dass halt so der nächste Schritt für das Team irgendwie drin ist.
Ja, also bin ich zu 100% bei dir. Und das Ding ist halt, also klar, treffen jetzt quasi viele über Niveau. Ich meine, bei Suggs hast du gesagt, das ist eigentlich so ein bisschen eigentlich die Fortsetzung der letzten Saison und damit auch so ein bisschen eine Ausnahme, denke ich. Weil, also ich finde auch die Art und Weise, wie er die Würfe nimmt. Also es ist schon mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen und über, ja. Also komplett ohne Zögern und auch wenn es nur halb offen ist, also auch wenn die Balance nicht optimal ist. Also weißt du, er muss sich jetzt nicht erst ausrichten und seinen Dreier nehmen, sondern das sieht schon, für mich sieht so ein bisschen aus wie der Wurf eines Schützen. Weißt du, was ich meine?
Mhm, absolut.
Und wenn er ihn fliegen lässt, tendiere ich dazu zu denken, okay, der geht eher rein. Und also wenn er eher zu kurz oder zu lang, wenn er mal nicht fällt, finde ich, oder was ich gesehen habe. Und das sind irgendwie so für mich ganz gute Anzeichen, dass das mehr oder weniger zumindest haltbar ist. Also es muss ja jetzt nicht eben, also ja, auch von bei Levine oder Vucevic, es wird sich dann irgendwann schon einpendeln, aber es ist, das Niveau, denke ich, bleibt schon hoch bei Suggs. Und bei Franz ist ja so das Ding, letztes Jahr haben wir ja auch gesagt, okay, der Wurf sollte irgendwann wiederkommen. Wir haben dann drüber gesprochen, er hat was verändert. Und dann jetzt in Bezug auf Bridges hast du ja auch gesagt, es ist, wir sehen vielleicht immer noch nicht das Endprodukt. Vielleicht sind wir jetzt näher am Endprodukt bei Franz. Und das sieht schon, er sieht auch tatsächlich flüssiger aus, finde ich. Gerade wenn er aus der Bewegung kommt, finde ich, sieht es irgendwie ganz gut aus, der Wurf. Und ja, dann ist Orlando auf jeden Fall, also dann sind sie mega gefährlich, wenn sie es so machen. Also, was ich jetzt, ist es dir auch, ich hatte so ein paar Mal, also gerade auch gegen die Grizzlies, so ein Punkt, wo ich dachte, okay, irgendwie ist es aber interessant, so dieser klassische Playmaker ist, Franz hatte ein paar Mal so die Gelegenheit, hatte quasi Morant auf dem Rücken und hätte den freien Weg dann Richtung Ring gehabt, aber der Entry Pass kam irgendwie nicht. Also keiner hat den Entry Pass hinbekommen. Es gab so ein paar Situationen, so zwei, drei oder sowas. Aber dass da dann so, okay, vielleicht fehlt da noch so ein bisschen dieser wirklich Passer, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass der dann halt so einen dann automatisch spielen kann, den kannst du vielleicht auch einfach nicht immer automatisch spielen. Es ist ja auch so ein bisschen, wie ist dein eigener Winkel als Ballführender gerade, wo ist dein Gegenspieler und so, aber dass das vielleicht noch so ein bisschen, dass man es da noch gesehen hat, aber wie du sagst, grundsätzlich sieht das schon extrem gut aus und es spricht jetzt auch nicht dafür, dass das jetzt irgendwie ein kompletter Ausreißer nach oben ist, sondern dass es vielleicht doch auch so ein bisschen der Lernprozess eines jungen Teams ist und auch der Lernprozess junger Spieler ist irgendwo.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob der Grund, warum sie jetzt bisher nicht versucht haben, irgendwie noch einen externen Playmaker zu holen, auch so ein bisschen ist, dass sie dachten, also natürlich die Forwards, auch Suggs, aber vielleicht auch Anthony Black so ein bisschen, ja. Also dass sie halt einfach damit gerechnet haben, ja. Der soll eine größere Rolle spielen, der soll auch ein bisschen mehr On-Ball-Raps bekommen als letzte Saison. Und der ist ja, also nominell ist der auch ein Point Guard. Ich finde zwar, der wirkt, als könnte er jede Position irgendwie auch ausfüllen, weil er auch sehr groß und sehr athletisch irgendwie ist. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie gedacht haben, so dessen Entwicklung könnte vielleicht das auch so ein bisschen diese Lücke füllen. Ich bin mir da zwar nicht sicher, aber irgendwie bisher sieht es halt einfach so aus, als würden sie halt sehr darauf setzen, so es kommt viel von innen und so der Saisonstart gibt ihnen erstmal recht. Also mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber also Black gefällt mir teilweise schon auch extrem gut, muss ich sagen.
Ja.
Der ist natürlich jetzt gerade auch komplett fluky unterwegs, weil er fast 60% seiner Dreier trifft. Hat auch noch nicht viele genommen. So, da würde ich jetzt nicht unbedingt drauf vertrauen, aber also allein, was der defensiv abreißen kann, wenn man bedenkt, dass die in dem Team halt auch noch KCP und Suggs haben und Wagner, der ein echt guter Verteidiger ist. Und ich meine, Isaac hat ja erst bisher nur ein Spiel gemacht und so, aber der kommt ja dann auch irgendwann eigentlich noch dazu. Und dann hast du auch noch Anthony Black, der halt auch echt ein Dynamo ist und am Ball unfassbaren Druck ausüben kann und dann halt auch noch so die Arme und die Athletik hat, um auch noch ein Shotblocker zu sein. Dann, da kommt dann halt auch noch mal weiteres defensives Potenzial hinterher. Also kann man nur immer wieder betonen, Orlando hat echt eine ziemlich, ziemlich coole Truppe. Also gerade wenn diese Shooting-Leaps mehr oder weniger echt sind oder zumindest ansatzweise echt sind,
ja.
Dann entsteht da halt echt was richtig Gutes. Also das ist ja, man muss jetzt natürlich auch nicht zu hart überreagieren, aber wo so die vermeintlichen Top-Teams im Osten bisher fast alle stinken. Wir hatten ja schon auch mal, ich glaube, bei den Hot Takes hatten wir ja auch über Orlando als potenzielles Heimvorteil-Team gesprochen.
Ja.
Warum nicht?
Warum nicht? Ja, also und ich meine, es ergibt ja auch total Sinn aus ihrer Perspektive, so auf dieses innere Wachstum zu setzen irgendwie, weil man redet ja auch wieder darüber, wie gut dieses Team nicht nur spielerisch zusammenpasst, sondern auch wie gut diese Atmosphäre in diesem Team ist. Und dann, wenn du dann, ist natürlich immer die Gefahr, wenn du jetzt einen
hochprofilierten Spieler von außen reinholst, dass das dann irgendwie ein bisschen was am Gebilde rüttelt. Habe ich auch bei meinem Hot Take, oder wir haben ja, nee, war nicht meiner mit Trae Young, aber wir haben auch über Trae Young gesprochen da. So, vielleicht, weiß ich nicht, wenn die Statik des Teams dann irgendwie so ein bisschen wackelt danach, dann vielleicht bist du lieber geduldig und hoffst halt dann, dass Anthony Black da wirklich reinwachsen kann. Und wir haben auch in seiner Rookie-Saison gesagt, okay, das ist alles noch so sehr, sehr roh, aber da kann man sich schon auch vorstellen, dass da noch was kommt. Also klar, muss da noch viel Entwicklung kommen, aber gerade die Tools, die du ansprichst, wie er sich bewegt übers Feld, wie er sich als Rookie schon bewegt hat übers Feld, da kann schon noch was gehen. Also von daher, ja, Orlando bleibt interessant, würde ich sagen.
Wen hast du?
Ich würde jetzt mal ganz kurz auf die Stinker vielleicht kurz. Also wir haben ja irgendwie, oder ich habe gesagt, so nach dem Opener gegen Philly, also natürlich mit Zusatz ohne Embiid, ohne Paul George, ohne, wir haben jetzt genau den Plan, was wir machen, weil das, was wir jetzt machen, hat mit dem, was wir später mal machen wollen, nicht so viel zu tun. War jetzt Philly kein Gradmesser, aber ich dachte schon, okay, Dame sieht explosiver aus, sieht irgendwie so aus, als würde Trent gut reinpassen, als wäre das irgendwie alles ein bisschen ausbalancierter. Ja, gut, seitdem halt nichts mehr gewonnen und unter anderem gegen Brooklyn und Chicago verloren. Ist jetzt nicht optimal bei den Bucks. Hast du schon mal Bucks geguckt? Oder?
Ich habe das Spiel gegen die Celtics gesehen.
Okay. Und wie war da so dein Eindruck?
Naja,
meine, Celtics also, ist natürlich auch undankbar. Also wenn du eh schon so merkst, okay, nicht so richtig gut gerade und dann kommt da Kälte, ist auch nicht schön.
Ja, ich meine, andererseits haben sie letzte Saison sich ja, also zumindest zu Hause, sehr gut verkauft gegen Boston. Deswegen hatte ich vorher schon gedacht, vielleicht ist das ja jetzt auch irgendwie so eine Möglichkeit für sie, so ein bisschen was gerade zu rücken. Weil, also ich hab das Spiel gegen Brooklyn halt zum Beispiel nicht gesehen, aber da haben sie, glaube ich, mit 13 verloren und haben sich halt von den Guards vor allem abzocken lassen.
Ja.
Und Boston hat zwar gute Guards, aber eigentlich jetzt nicht die klassischen Scoring-Guards, sondern kommt ja eher über den Flügel. Abgesehen natürlich davon, dass Peyton Pritchard sie dann abgeschossen hat, der natürlich ein Guard ist.
Ja.
Übrigens Peyton Pritchard for Sixth Man of the Year. Hier hast du es gehört.
Ja.
Sieht gut aus. Der trifft auch über 50% von draußen und macht im Moment irgendwie 16, 17 Punkte im Schnitt. Nee, aber also ich glaube bei Milwaukee, es ist ja irgendwie schon einfach immer noch so, dass sie im Backcourt anfällig sind. Also vor allem für Dribble Penetration sind sie anfällig. Ja. Für Leute, die auf den kleinen Positionen heiß laufen können. Momentan fehlt ihnen dann auch noch Middleton. Dann haben sie drei Leute, die etabliert sind. Also ich fand Lopez gegen Boston jetzt nicht super schlecht. Giannis und Dame haben beide ihr Ding gemacht. Die waren beide gut. Und also es ist aber halt einfach kein tiefes Team und auch bisher finde ich keins, was so richtig auf einer Wellenlänge zu sein scheint. Das, wie gesagt, ich habe jetzt nicht alles von ihnen gesehen, aber passt ja auch ein bisschen dazu, dass Giannis irgendwie direkt nach zwei oder drei Spielen sagt, so, wir haben keine Identität. So, nicht ideal. Nee. Zumal das ja eigentlich genau das sein sollte, wofür man jetzt dachte, okay, jetzt haben sie ja eine ganze Offseason gehabt.
Ja.
Also auch unter Doc Rivers, das ist jetzt nicht mehr unter der Saison irgendwie übernommen und der schrecklichste Job, den jemals jemand übernehmen konnte, sondern eigentlich, abgesehen davon, dass Middleton nicht zur Verfügung steht, sollte man ja schon ungefähr wissen, was wollen wir jetzt machen mit dem Team und was ist unser Plan. Und das ist halt bisher noch nicht so richtig zu erkennen. Ich würde da jetzt halt nicht zu sehr in Panik geraten, weil ich auch fand, also dass Dame sich ganz gut bewegt, ist ja erstmal schon mal positiv. Der wirkt für mich auf jeden Fall etwas dynamischer als letzte Saison. Aber es macht halt nicht direkt ein gutes, rundes Team aus ihnen, sondern so, da ist halt irgendwie noch offensichtlich ein relativ großer Schritt hin zu gehen. Und ich weiß nicht, ob man da sich darauf verlassen kann, Middleton kommt und dann passt das alles, weil Middleton ist kein überdurchschnittlicher Verteidiger mehr.
Ja, ja, das ist das Problem.
Die ist halt bisher einfach schon wieder richtig schlecht. Und wie du gesagt hast, das war jetzt nicht nur, dass sie gegen irgendwelche krassen Top-Teams gespielt haben.
Nee, eben. Und Middleton, glaube ich, würde dieses Dribble-Penetration-Problem auch nicht lösen. Also, also war er, ist er auch so vom Körperbau her, war er jetzt auch nie einer, der jetzt die ganz schnellen Guards verteidigt hat. Und ja, also man hat es gegen Chicago gesehen. Das war, also Kobe hat 35 gemacht. Und es war halt eigentlich, die Bulls sind, also auch mit Osumu, selbst mit Giddy, sind ja einfach regelmäßig in die Zone gekommen und haben dann ist halt die Geschichte kollabiert und dann kam der Ball. Vielleicht auch der Pass und der Ball. Wer auch immer. Kam da raus. Ja, genau. Und sie haben sie halt, und so, ja, es ist, haben die, nach der ersten Halbzeit war es noch relativ ausgeglichen und dann irgendwann sind die Bulls einfach davongezogen, weil sie halt diesen Vorteil von draußen hatten. Und ich meine, die Bucks erlauben, also ich meine, die Sample Size ist immer, ich meine, nach 4 Spielen, ne, das ist jetzt auch nicht mehr als eine Tendenz, aber sie erlauben momentan halt die drittmeisten Dreier der Liga, kassieren die viertmeisten, also sie kassieren knapp 16 pro Spiel. Und das ist halt schon, also, und es ist halt so ein bisschen, es ist halt nicht nur so, die Gegner laufen heiß, sondern es ist halt schon so ein bisschen auch per Design sozusagen, weil sie halt diese Probleme haben, einfach Penetration irgendwie zurückzuhalten irgendwie und halt irgendwie ihre Zone dicht zu bekommen, um dann halt nicht permanent irgendwie hinterherrennen zu müssen und dann halt vielleicht doch mal den einen oder anderen Schützen offen zu lassen. Und ich glaube, da bin ich halt mal gespannt, was sie da machen können. Und wie du sagst, es wirkt halt nicht so, als wäre da ein Team, das klickt. Und das ist nach 4 Spielen, das ist kein finales Urteil, also niemals. Sondern das ist halt jetzt irgendwie für den Moment. Das ist, wie du aber auch gesagt hast, ich war ja sowieso ein großer Advokat, dass sie hatten eine Offseason zusammen, Giannis, Dame, wissen, was sie machen sollen und so. Also, dass sie wissen jetzt quasi, dass sie miteinander spielen, wussten es den Sommer über. Und irgendwie, ja, ist jetzt halt so ein bisschen so eine Enttäuschung da, dass es halt nicht so funktioniert. Also, und gleichzeitig muss man halt schauen. Also, dass Dame der Dreier gegen viele gut, dann teilweise viele wieder richtig schlecht, aber er kommt halt zum Ring und schließt da halt gut ab. Und das ist, glaube ich, fast noch wichtiger im Endeffekt, weil ich würde jetzt schon denken, dass er sich in die Saison reinwerfen kann, auch wenn es letztes Jahr über das ganze Jahr nicht optimal war von draußen oder nicht so, wie man schon gesehen hatte. Aber so dieses, okay, er fühlt sich körperlich so gut, er ist körperlich so fit, dass er halt in die Zone kommt, dass er Gegenspieler stehen lassen kann, dass er zum Ring kommt, dass er da abschließen kann. Das ist, glaube ich, das ist insgesamt schon wertvoller, weil das halt sagt, okay, da ist noch, das Ceiling ist damit halt einfach höher, meiner Meinung nach. Weil es dann nicht ist, okay, da ist jetzt halt ein alternder Point Guard, der auf seinen Wurf angewiesen ist, sondern da ist noch mehr möglich.
Ja, offensiv ist das so. Und defensiv, ja, es wird halt letztendlich irgendwie so ein bisschen entschieden, was möglich ist. Weil, also ich habe schon absolut das Vertrauen, dass die nicht über die Saison ein mittelmäßiges Offensivteam sein werden, was sie momentan sind, sondern dass die halt ein gutes sein werden. Weil das ist, glaube ich, bei dem Personal schwer anders möglich. Ja. War auch letzte Saison nicht so, aber wo die Defense hinkommen kann, ist letztendlich einfach die größte Frage. Und da bin ich mir einfach nicht sicher. Das war von Anfang an so, das war letzte Saison schon so, dass ich dachte so, okay, ich weiß, zwei Ringbeschützer auf dem Level sind sehr gut zu haben. Und also Giannis und Lopez zu haben, ist super. Aber man muss die anderen Positionen auch verteidigen. Und ich weiß nicht genau, wie sie das machen wollen. Und klar, sie haben jetzt auch noch Delon Wright. Der spielt halt auch nur 12 Minuten pro Spiel. Der ist ein guter Point-of-Attack-Verteidiger, aber einen anderen guten Point-of-Attack-Verteidiger haben sie halt auch nicht. Und ja, irgendwie müssen sie halt rausfinden, wie sie sich das zusammenschustern wollen, um da eine wenigstens durchschnittliche Defense zu bekommen.
So ist es. So ist es. Wir bleiben mal dran. Ich meine, über die Sixers müssen wir jetzt nicht groß reden, dass es da jetzt nicht perfekt läuft. Ist irgendwie abzusehen, wenn Joel Embiid aus irgendwelchen mysteriösen Gründen nicht spielen soll. Ja, aber
ist das nicht irgendwie alles auch schon wieder ein bisschen strange?
Du meinst, dass man nicht genau weiß, dass eigentlich nur heißt, so Ramp-up und sowas? Und
ja. Und dann aber gleichzeitig, ja, nee, Rückschläge hat es nicht gegeben in der Offseason. So. Ja, nee, alles klar. Und dann wird aber nicht am Anfang vermeldet, okay, aber die ersten Wochen ist er irgendwie safe raus, sondern also man weiß es halt nicht so genau. Die haben ja jetzt irgendwie auch schon wieder eine Geldstrafe dafür zahlen müssen, weil sie es halt nicht vernünftig gemeldet haben. Irgendwie, also es fällt halt immer schwer, die Sixers ernst zu nehmen, finde ich.
Es ist so,
ich bin ja jemand, der sagt, so das Potenzial von dieser Big Three ist super hoch. Also ich habe ja ich auch schon mehrfach gesagt, dass ich glaube, in der Bestform könnte das der gefährlichste Herausforderer für Boston in der Eastern Conference sein. Aber wer weiß, also vielleicht war das auch Bullshit. Also vielleicht spielen die auch nie zusammen und dann oder machen es halt wirklich einfach so, wie die Clippers das jahrelang versucht haben, dass sie dachten, ja, wir kommen schon irgendwie durch und in den Playoffs will uns keiner sehen. Aber es kriegt uns auch keiner zu sehen, weil wir dann einfach auch nicht gesund sind, weil die Rechnung geht nicht auf.
Ja, es ist vielleicht, also sagen wir mal so, ich für mich denke schon, dass es so ein bisschen, ich meine, das ist ja nicht der Clippers-Ansatz, das war ja auch der Raptors-Ansatz mit
Kawhi. Ja, aber Moment, mich stört dieser Vergleich. Ich weiß, dass der immer gebracht wird wegen Nick Nurse und so, aber ich finde, der ist vollkommen irreführend eigentlich, weil Toronto hatte eine etablierte Identität und ein gutes Team, bevor Kawhi da war. Ja, und auch eine, die ohne Kawhi funktioniert hat. Mit Lowry, mit Siakam, mit Van Vliet, die wussten ja schon, was sie tun. Und die waren auch wenn Kawhi nicht dabei war, haben die in der Saison halt einen relativ großen Teil ihrer Spiele gewonnen. Und die konnten sich das leisten. Philly kann sich das, glaube ich, nicht leisten.
Ja, also deswegen, ich meine es auch nicht 1:1. Ich meine es eher so von der Grundeinstellung her, sehr, sehr vorsichtig und konservativ mit Embiid umzugehen und lieber zu sagen, mein Ramp-up kann sein, also es muss ja kein Rückschlag sein, aber er hatte diese Knieverletzung, er hatte diese OP, er kam irgendwie in den Playoffs zurück, er ist, keine Ahnung wie oft, nach einer Landung gehumpelt, sah das ein oder andere Mal gegen die Knicks sah so aus, als wäre er jetzt fürs nächste halbe Jahr raus irgendwie und kam dann doch zurück, hat dann Olympia gespielt, dass man jetzt halt sagt, okay, wir, also dieses Ramp, also das war so ein bisschen mein Ding, ich nehme dieses Ramp-Up-Ding ab, weil ich glaube, ich weiß schon irgendwie, auch für mich aus meinen Augen, aus meiner Perspektive Sinn ergibt. Es ist natürlich nicht das, was man sehen will. Und gleichzeitig bin ich auch bei dir. Du kannst natürlich jetzt nicht sagen, dass das läuft dann schon, wenn wir jetzt nicht zusammengespielt haben. Ich glaube aber auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Denke ist, weil sie wissen ja, dass es im Endeffekt ein komplett neues Team ist. Also das ist ja, also Maxi ist noch da und Oubre ist noch da und Embiid ist noch da. Und dann sind halt noch so ein paar Leute aus der hinteren Rotation da. Also Ricky Council oder sowas. Aber es ist ja jetzt nicht, also da sind halt, also an den entscheidenden Stellen, Kyle Lowry natürlich auch, aber an den entscheidenden Stellen hat sich so viel verändert, dass du natürlich irgendwie zusammenspielen musst. Ich glaube nur halt, ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn halt jetzt maximal gesund haben wollen, wenn er das erste Mal spielt. Und es ist wahrscheinlich halt in heutigen NBA-Zeiten schwierig, das dann so zu vermitteln, also offen zu vermitteln. Er könnte spielen, aber wir wollen noch nicht quasi. Und dann kommt halt sowas raus wie jetzt. Das ist jetzt mal so die wohlwollende Perspektive. Dann kommt halt sowas raus wie jetzt, auch wenn du das natürlich besser irgendwie kommunizieren könntest. Jetzt mit einer Geldstrafe müssen sie jetzt eh zahlen. Aber dann bist du halt, ja, also dann stimmt die Intention für mich. Du kannst halt nicht sagen, okay, wie gesagt, er ist eigentlich fit, aber er hat keine Verletzung in dem Sinne, aber wir wollen noch warten, bis, weil dann sagt die Liga irgendwann so, ja, Moment. Könnte ich mir, also, dass das vielleicht so der Gedanke dahinter ist. Ob das dann optimal gemanagt ist, ob das dann immer hinten raus funktioniert, weiß ich nicht. Aber zu sagen, okay, Embiid soll jetzt einfach für seine Verhältnisse maximal gesund sein, das maximale Vertrauen in seinen Körper haben, so wenig Schmerzen, Probleme wie möglich spüren, das ist so ein bisschen, das kann ich nachvollziehen. Und dann, sagen wir mal, er kommt im, du kannst natürlich nie davon ausgehen, dass er und George irgendwie fit bleiben, aber wenn er jetzt Ende November zurückkäme, hast du immer noch genug Zeit, dich für die Playoffs einzuspielen, sofern alle fit bleiben. Aber ja, gut. Es kann ja auch passieren, dass er jetzt spielt und dann fällt George für 3 Monate aus und dann fällt er für 2 Monate aus und haben sich nie gesehen, außer in der Trainingshalle. Also kann dir immer passieren im Endeffekt.
Sogar das wahrscheinlichste Szenario, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja, es ist nicht ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen. Also
ich finde halt, sie tun sich, also sich selbst und auch ihm keinen Gefallen, wenn sie dann das so wischiwaschi erklären oder halt nicht erklären, weil auf die Art und Weise machst du ja die Tür auch immer nur auf für die, also ich habe ja jetzt gerade auch schon gesagt, ich find's komisch. Du hast natürlich die Inside, die NBA-Leute oder so, die haben gesagt, der will ja nicht gewinnen. Ne? Also
das ist so, aber
diese Boomer Stammtisch-Tags, die gibt's ja auch alle, aber wenn du halt einfach gesagt hättest, schon vor Wochen, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das jetzt gerade spontan entschieden haben, aber wenn du einfach eine Weile vorher gesagt hast, Joel Embiid ist noch nicht bereit, der wird den Saisonstart verpassen, Updates will be provided, sobald das geht, dann nimmst du doch also diesen Teil ja raus. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht dann einfach proaktiv macht, weil die haben ja nicht mal von Anfang an gesagt, so Preseason eher nicht, sondern das kam ja eher so Stück für Stück raus. Und
das stimmt,
irgendwann hieß es dann, ja, er verpasst die gesamte Preseason. Dann macht es doch halt einfach von Anfang an. Dann, also ansonsten öffnest du doch immer nur die Tür dafür, dass Leute ihn nicht ernst nehmen und auch die Sixers nicht ernst nehmen. Also ich weiß auch nicht. Ich finde, man tut sich damit einfach keinen Gefallen. Aber sie sind ja auch nicht die Einzigen, die das so machen. Die Clippers machen das auch seit Jahrzehnten so und die Pelicans machen das auch so.
Ja. Ja, es ist immer so ein bisschen dieses, ich weiß auch gar nicht, was diese.
Also ich weiß nicht, was der Nutzen davon ist.
Ja, genau. Also es ist doch, du hast ja viel mehr oder viel weniger Ruhe eigentlich, wenn du so machst. Wenn du eine klare, ich weiß ja nicht, wie dann die Regularien dann genau sind. Also wie wie du es dann formulieren musst, dass die Liga nicht sagt, ja, Moment, aber er könnte ja spielen. Weißt du, wie ich meine?
Naja, also es gibt ja, es gibt ja Ärzte. Also
ja, ja, genau.
Aber kann ja sagen, ein Spieler ist, also der muss ja einfach nur auf dem Injury Report stehen. Den kann einen, den wird die Liga nicht anfechten.
Ja. Ja, stimmt.
Wenn Embiid dann währenddessen die ganze Zeit Videos aus der Rucker League posten würde, wo er mit am Start ist, dann vielleicht schon. Dann würden die vielleicht selber mal einen Arzt hinschicken.
Ja,
aber das ist aber nicht der Fall.
Ja. Ich meine, es ist auch aus Ligasicht ergibt es ja nur Sinn, zu sagen, okay, die Sixers, also weißt du, so, die Sixers wollen Embiid, ich sag's jetzt noch einmal, maximal fit bekommen, quasi, für diese Saison, damit er dann in der entscheidenden Phase so viel bieten kann wie möglich, bringt er für die Liga auch extrem viel. Also das ist ja irgendwie, deshalb soll es ja auch in ihrem Interesse sein. Die Spiele jetzt sind ja nett, aber am Ende nicht entscheidend. Und wenn Embiid mal Playoffs spielen kann, richtig, mehr oder weniger im Vollbesitz seiner Kräfte, das ist ja auch im Interesse der Liga. Das heißt, wenn du es richtig formulierst, richtig kommunizierst, ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, und ich frühzeitig, weil ich meine, so, was die Liga natürlich auch will, ist nicht, dass, wenn man Opening Night hat,
oder genau.
Aber am zweiten Tag waren ja die Sixers das erste Mal halt mit einem National
TV. Ja, National TV, ja, genau.
Da nicht einen Tag oder zwei Tage davor erfahren, dass der MVP oder der frühere MVP nicht dabei ist. Ja. So, dann wäre das ja nicht der, dann wäre das ja nicht die Ansetzung. Wenn man das vor Wochen gewusst hätte, hätte man das wahrscheinlich geändert und dann würde jetzt auch, dann weiß ich auch nicht, ob man dann eine Geldstrafe bekommt. Aber irgendwie machen sie es so. Kein Plan. Es ist immer schwer, die Sixers ernst zu nehmen. Das ist der Punkt.
Ja, sie machen manchmal komische Dinge.
Ja.
Für die Pacers hat es trotzdem gereicht.
Für die Pacers hat es gereicht, auch weil Tyrese Halliburton leider auch washed ist, ne?
Ja, was ist mit Tyrese Halliburton?
Ja, ich glaube, der und Jamal Murray haben in der Offseason zusammen trainiert.
Lass mal bitte Jamal Murray da kurz raus, okay?
Okay, ja gut, bei dem wird es ja auch langsam wieder besser.
Ja, eben.
Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich finde Halliburton, mein Shooting-Slump kann ja mal passieren. Ein, zwei wichtige hat er ja auch sogar trotzdem schon getroffen.
Ja, ich meine, der in die, für die Overtime, der sollte natürlich auch genauso fallen am Sonntag. Ich weiß nicht, ob du das Spiel geguckt hast, aber
ich habe nur die Szene gesehen.
Das
Spiel habe ich nicht geguckt.
Ja, aber. Den wollte er genauso haben.
Aber es fehlt schon an Dynamik irgendwie, hat man das Gefühl. Und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass das Thema dann langsam mal abgehakt ist. Aber er sieht nach wie vor nicht aus wie der Spieler, der die vergangene Saison angefangen hat. Also so über die ersten zwei Saisonmonate oder so. Das sieht halt echt immer noch nicht so aus.
Es gibt so situativ, es war auch gegen die Sixers, war es dann teilweise, also hat er dann auch übernommen, hat dann ein paar Würfe in Folge getroffen, aber es ist nicht so dieses Selbstverständnis fehlt halt irgendwie. Ja. So, das klingt immer sehr platt, wenn man das so sagt, aber so diesen, was du sagst, so dieses, okay, ich gebe mir den Ball und ich mache irgendwas damit. Entweder ich kriege einen guten Wurf für meine Mitspieler oder ich treffe selber oder es ist irgendwie so nicht dieses, ja, diese Sicherheit irgendwie, auch dieses, so ein bisschen, dieses Dirigieren. Was er sonst immer, also es ist irgendwie so ein bisschen.
Ich weiß auch nicht, ob die Liga ihn vielleicht ein bisschen besser entschlüsselt hat und er jetzt ein bisschen anders auf dem Scouting Report aussieht als noch vor zwei Jahren, als das irgendwie alles noch so ein bisschen neuer war. Aber irgendwie wirkt es für mich schon auch so, als wäre das, als käme ein gewisser Teil auch von ihm. Also so fehlende Dynamik, so diese Kreativität und Spielfreude hat ihn ja schon auch ausgezeichnet. Und
davon, ja, genau.
Die sieht man jetzt halt irgendwie immer nur kurz.
Ja, genau. Also er kriegt es halt. Also im Spiel, also nicht über das komplette Spiel quasi zusammen. Ich meine, ist halt jeder Spieler mehr oder weniger so. Aber bei ihm finde ich, es ist so, der Unterschied ist schon krass. Und es erinnert halt eher an diesen Spieler, bei dem man halt während der zweiten Saisonhälfte die ganze Zeit gesagt hat, ja, gut, er ist halt nicht ganz fit.
Ja.
So, und das ist jetzt, ich meine, man hat nichts gehört, oder, dass er nicht ganz fit ist, sondern.
Nee, also ich zumindest nicht.
Also deshalb. Ja, es ist so ein bisschen überraschend und entsprechend haben die Pacers auch Probleme, stehen bei 1-3. Die Knicks, okay, müssen sie noch finden. Außerdem ist der Cavalier halt echt gemein unterwegs momentan, ne?
Die Cavs sind sehr gut, ja.
Ja, 4-0. Evan Mobley spinnt sich durch die Zone, kommt mit Anlauf, trifft 50% seiner Dreier, obwohl er gut nimmt auch nur 2. Aber es sieht schon eigentlich ganz gut aus, die Cavs, finde ich. Also was so die Bewegung in der Offense angeht. Also klar, es wird extrem gestaggert, es ist viel Mobley, Mitchell und Garland gegen Garland Allen. Aber es ist so, wie sie so in ihre Sets kommen. Also gerade was du auch eingangs irgendwie erwähnt hast, so schnelle Entscheidungsfindung und halt nicht irgendwie warten, sondern da ist schon, also es ist halt, man merkt schon so ein bisschen dieses neue Coach-Syndrom. Also überhaupt kein Ding jetzt gegen JB Bickerstaff oder sowas, sondern es ist einfach nur so, sie spielen jetzt gefühlt so ein bisschen bisschen anders mit mehr Nachdruck. Und gut, Garland ist natürlich dann auch im Garden. Ist er, weiß ich nicht, ist er wieder, hat er sein altes Ich wiedergefunden, sozusagen.
Sah ein bisschen so aus, ja.
Das war echt so, also gerade im letzten Viertel hat das ihn dann mehr oder weniger gewonnen und hat irgendwie auf alles, was die Knicks irgendwie so geboten haben, hat er eine Antwort bekommen. Bisschen gemein war übrigens, dass der Dank von Hook Porzi nicht gezählt hat. Wenn du den gesehen hast.
Ich habe ihn gerade nicht mehr vor Augen.
Na, er hat ihn eigentlich ziemlich brachial gestopft und es war so ein bisschen, es war dann echt so ein sehr, sehr softer Offensiv-Foul-Call, fand ich persönlich. Und eigentlich war es geil. Weil Hook Porzi ist eigentlich, also irgendwie ganz Ende der Saison ist er der neue Mitchell Robinson. Pass mal auf.
Ja, wer weiß. Muss nur Thibodeau noch merken, dass er den hat. Ja. Aber ja, also Cavs gefällt mir auch ganz gut, was ich bisher gesehen habe. Auch gerade, dass sie so diesen Ansatz haben, Mobley auch ein bisschen mehr als Playmaker dann irgendwie einzubinden, ihn auch irgendwie so ein bisschen mehr in Bewegung zu finden, dass das weniger statisch ist und so. Ja. Das sieht, finde ich, schon ganz gut aus. Ich finde es interessant, dass man halt so dieses Staggering auch zumindest zu in recht großen Teilen durchzieht, auch so am Ende von Spielen oder beziehungsweise in Situationen, die so ein bisschen enger sind und sich da dann für einen entscheidet. Es gab jetzt noch nicht viel davon, deswegen muss man mal gucken, wie viel oder also ob sie das dann über die Saison auch so durchziehen, weil das ist natürlich letztendlich immer noch dann, sage ich mal, suboptimal, wenn deine vier besten Spieler nicht auch am Ende gemeinsam spielen können. Aber so, das wird sich halt zeigen, ne? Und so für den Moment sieht es ja eigentlich echt alles ziemlich gut aus. Garland sieht wieder ein bisschen mehr aus wie der Spieler, den wir alle vor 2 Jahren abgefeiert haben und ein bisschen weniger wie der von der letzten Saison. Und dann ist das auf jeden Fall auch echt ein ziemlich gutes Team. Also gerade auch, wenn man bedenkt, dass ja deren eigentlich normalerweise wichtigster Movement-Shooter, fünfter Starter mit Max Strus im Moment ausfällt.
So ist es.
Ist das schon ein sehr guter Start auf jeden Fall.
Ja, absolut. Wen hast du noch am Zettel?
Naja, also OKC kann man kurz abhandeln. So das
defensive,
Potenzial ist schon wild, muss man sagen. Und auch, also die Willigkeit, Dreier zu nehmen, verändert sich, habe ich das Gefühl. Also auch bei Shay. Und das ist dann halt eigentlich auch so die logische nächste Stufe, die dann auch ihn irgendwann komplett unmöglich macht, glaube ich. Wenn er da halt noch so ein bisschen mehr die Bereitschaft hat, auch so zum Pull-Up-Dreier hochzusteigen. Aber ja, also über OKC werden wir in nächster Zeit wahrscheinlich noch häufiger reden. Denver ist so optimal, dass die 2 Siege, die sie jetzt geholt haben, Overtime-Siege gegen Toronto und Brooklyn waren, wo der Kollege Jokic doch schon relativ viel abreißen musste.
Er musste
und
er schon
42-Punkte-Spiele hatte und sie trotzdem eigentlich echt keinen sonderlich überzeugenden Eindruck hinterlassen haben. Also haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber Denver hat auf jeden Fall noch einiges vor sich,
sag ich mal. Ja.
Ja, also hat Westbrook jetzt mal ein gutes Spiel gegen Brooklyn.
Richtig, richtig. Und das war ja am Anfang, also ich habe dann nur noch das Clippers-Spiel gesehen. Und das war, beziehungsweise ich habe mir da die erste Halbzeit oder die ersten 3 Viertel, glaube ich, noch live angeguckt. Und da war halt so die erste Halbzeit, und das war halt so das Ding. Ich meine, die Starter, das ist ja weiterhin alles gut, ne? Das passt ja. Also auch wenn Michael Porter Jr. jetzt gegen Brooklyn hat er endlich 3er getroffen, aber so ist er von draußen auch relativ schlecht irgendwie in die Saison gestartet, hat dann irgendwie auch einen 3er verweigert dann gegen die Clippers. Aber so als die Starter rausgingen, waren sie dann auf einmal auf 19:42 weg, also die Clippers. Und das war dann schon, hast du schon gemerkt, so, wow, okay, da ist jetzt, die wissen auch noch nicht genau, was sie jetzt irgendwie zusammen machen wollen. Und dieses Westbrook-Ding, so, also er bringt Energie und er ist, also, ne, das ist alles schön und gut, aber die anderen wissen noch nicht genau, wie sie mit ihm spielen sollen. Also auch wenn er mal mit Murray auf dem Feld war oder sowas, so wer besetzt jetzt welche Lane oder wie genau sieht das aus? Es ist halt teilweise dann sehr, sehr wild gewesen. Es gab irgendwie, er wird halt komplett alleine gelassen. Also Spacing ist halt nicht da. Es war halt auch wieder, dann nimmt jeder mal zum Dreier hoch, dann geht dabei halt komplett irgendwo hin. Also ich glaube, das ist, nach 4 Spielen ist nie, ich habe schon mal gesagt, es ist nie irgendwie final zu behandeln. Aber der Start ist schon sehr, 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 sehr holprig. Und es ist halt einfach das Shooting oder das Shooting, das fehlt, ist halt schon sehr, sehr offensichtlich. Also, dass da halt, ich meine, Strother ist so der Einzige, der von der Bank so ein bisschen Shooting bringt. Ist jetzt aber auch noch nicht, also ist jetzt, scored jetzt auch nicht zweistellig, ne?
Nee.
Und da ist irgendwie, also das, was man sich so ein bisschen erhofft hat, zu sagen, okay, eben so dieses auch so, da kommt jetzt, von den Jungen kommt da jetzt irgendwie ein Schub, also vielleicht so gerade was den Wurf angeht, das ist jetzt noch nicht so. Und dann, das macht es halt dann natürlich schon extrem schwierig, weil die Starter halt eigentlich, die Starter müssen halt schon sehr, sehr viel liefern, dass dann, ja, dass sie halt nicht komplett in ein Loch fallen. Und wie du sagst, also ich meine, es war jetzt selbst gegen Toronto und Brooklyn, also bei allem Respekt für die Teams natürlich, aber halt als Meisterschaftskandidat sollte das halt nicht so kompliziert sein gegen Teams, die eher Richtung Lottery gehen. Und das war, ja, das macht es jetzt nicht, es ist kein optimaler Start. Mal schauen.
Und in Wirklichkeit muss es ja unser lieber Freund Jokic alles alleine machen. Guck dir mal die Quoten von Murray und Porter an.
Ja, also, es ist nicht gut.
Auch weil Murray jetzt ja nicht so richtig verlasst.
Eben, genau. Weil Murray jetzt gegen Brooklyn zumindest, also von draußen nicht, aber zumindest insgesamt sah das jetzt schon wieder ein bisschen besser aus. Also es ist, er macht das noch, aber vielleicht muss er doch einfach dieser Trade für Zach LaVine irgendwie eingefädelt werden.
Ja, wahrscheinlich. Und dann, am besten geben sie dafür auch noch ein bisschen tiefer ab. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz gut.
Ich würde 3 Rotationsspieler für LaVine.
Mindestens.
Brown, Watson und Strother für LaVine würde ich machen.
Jokic bisher 39 Minuten pro Spiel, 31,5 Punkte, 12,3 Rebounds, 9,3 Assists, jeweils 1,3 Steals und Blocks, 57% aus dem Feld, 55% von draußen. Er führt die Nuggets halt in allen Kategorien an. Und
er versucht einiges.
Eigentlich keine Hilfe.
Ja, er unternimmt alles, dass es nicht jetzt schon komplett abschmiert. Aber hast du Hoffnung? Oder wie? Also weil so ja die Problematik ja schon so ein bisschen im System liegt. Also weißt du, es ist jetzt nicht so, okay, wir malen das neu an und dann sieht es gut aus, sondern das liegt ja schon ein bisschen tiefer alles.
Ja, ich denke, das liegt schon tiefer und so manche von den Problemen, weiß ich nicht, ob es da jetzt eine richtig geile Lösung für gibt, die in diesem Team schon drin ist. Gleichzeitig glaube ich trotzdem auch, dass dieses Team, wenn sich da manche ein bisschen mehr aneinander gewöhnt haben, wenn sich vielleicht auch die Rotation noch so ein bisschen anders sortiert ist. Wir haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen, dass Strother irgendwie wenig mit den Startern zum Beispiel drauf war und so, dass man da vielleicht noch ein bisschen dran schrauben kann und dass man dann schon auch Verbesserungen sehen wird. Ich würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass Murray und Porter beide über die Saison keine 40% aus dem Feld treffen, weil das schon irgendwie ziemlich mies wäre, wenn das deine zwei deiner drei besten Scoring-Optionen sind und beide einfach nicht gut sind. Aber ja, also wie gesagt, dieses Spacing-Thema, da hat ja Jokic sich jetzt auch hingesetzt und gesagt, ja, naja, abgesehen von Murray und Porter haben wir eigentlich keine richtig guten Schützen, sondern wir sind alle streaky. Das ist ja schon, also da hat er ja recht. Und das ist halt nicht ideal, wenn du ein Team so zusammenstellst in der NBA 2024. Das muss man schon einfach so sagen.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, bei Strother ist halt auch das Ding, also klar, mit den Startern wäre das schon gut. Einerseits, andererseits, wenn dann er bringt halt noch diesen Playmaking-Aspekt, den die Bank schon auch braucht. Und sein Shooting braucht die Bank halt auch. Also, und es funktioniert zwar jetzt nicht richtig mit der Bank, aber wenn du ihn dann noch mit rausnimmst, auch wenn er selber ja noch nicht irgendwie so richtig, ja, oder sagen wir mal so, vielleicht auch einfach so aus meiner Perspektive meine Erwartungen erfüllt, ist es ja trotzdem so diese Art, sein Typus einfach, den brauchst du eigentlich sowohl für die Starter als auch für die Bank so ein bisschen. Und klar, da musst du vielleicht mit den Lineups kannst du ja so ein bisschen hin und her probieren dann. Aber ja, also dieses fehlende Shooting ist halt schon echt ein Ding. Also mal gucken. Also ich glaube, ja, ich meine, Murray kommt und Porter theoretisch schon auch. Also und dann mal sehen, wie du dann irgendwie anders vielleicht noch staggern kannst oder wie du es, weiß ich nicht, Jokic wollte ja irgendwie Westbrook, weiß ich nicht, ob sich da im Laufe der Saison noch irgendwas bildet, weißt du, dass die beiden noch mehr zusammenfinden auf irgendeine ganz unkonventionelle Art, was bei Jokic und Westbrook ja eigentlich Programm ist. Also vielleicht sehen wir dann irgendwann ganz wilde Geschichten. Wer weiß. Wer weiß. Weiß nicht. Lakers haben schon auch einen Shoutout verdient, oder? Kurz.
Ja, also ein bisschen haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, aber es hat sich bisher ja echt ganz gut auch bestätigt. Also gerade das Anthony Davis einbeziehen, das allgemein einfach eine bessere, strukturiertere, sinnvollere Offense zu spielen. Das kriegen sie ja bisher irgendwie ganz, ganz gut hin. Es ist nach wie vor ein Team, das wenig Dreier nimmt, auch wenn sie das anders formuliert hatten. Aber es macht, glaube ich, wenn man halt so Spieler hat, die so dominant in Korbnähe sind, ist das jetzt auch nicht dramatisch.
Ja.
Also dann kann man natürlich trotzdem immer noch gucken, dass man da, dass man das noch ein bisschen hochschraubt, gerade noch ein bisschen mehr so diesen Movement-Shooting-Aspekt mit reinbekommt, aber insgesamt setzen sie es bisher ja schon echt gut um und sie haben also auch die drei Siege ja jetzt alle nicht gegen Laufkundschaft eingefahren, sondern schon gegen gute Teams. Waren zwar auch also Heimspiele, das einzige Auswärtsspiel haben sie jetzt in Phoenix verloren, aber auch das war ja wieder knapp. Aber bisher muss man auf jeden Fall sagen, ist ein guter Start.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist LeBron, finde ich, kann sich so ein bisschen, zumindest Stand jetzt, und er muss nicht immer, klar, gegen Sacramento war dann dieses letzte Viertel, in dem er dominiert hat, das Triple-Double, das er aufgelegt hat. Aber es ist so, sie machen viele Dinge, um auch irgendwie die anderen einzubringen. Also ich finde, Reese hat jetzt gegen die Wolves kam ein bisschen schwer rein, aber seither fällt der Wurf besser. So als Playmaker ist er echt gut, finde ich. Hachimura ist extrem wertvoll. Also sie finden echt Wege und Möglichkeiten, alle so ein bisschen mehr mit einzubeziehen. Und das macht sie so ein bisschen schwerer ausrechenbar. Es nimmt ein bisschen Last von LeBron insgesamt, ohne dass sie jetzt halt so den noch irgendjemand mit reinholen. Und dann, klar, ich meine, Davis ist halt schon auch ziemlich brutal unterwegs momentan, muss man halt auch sagen. Also das ist schon ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also weil er halt der Ansatz scheint ja irgendwie so zu sein. Das hat ja Redick vorher gesagt, sie ziehen es jetzt durch. Macht fast 33 Punkte im Schnitt, holt 12 Rebounds, es trifft irgendwie am Ring fast alles. Trifft sogar den Jumper halbwegs. Also das ist schon, bin mal gespannt, wie er da durch die Saison kommt. Ich meine, das Ding ist natürlich, dass er sehr viel spielen muss momentan, also minutenmäßig.
Mhm.
Muss man halt mal gucken, wie sich das entwickelt. So was dann, ich meine, letztes Jahr hat er sehr viele Spiele gehabt. Jetzt dieses Jahr, mal, schauen wir mal, vielleicht hat er auch seinen inneren AC Green entdeckt.
Ja, wer weiß, ich meine, letzte Saison hat er 76 Spiele gemacht.
Ja, eben.
So diese Reputation, so dass er irgendwie jeden zweiten Tag ausfällt.
Die verletzt.
Ist ja eigentlich ist das so extrem bei ihm ja, finde ich, nicht über die letzten Jahre. Da gibt es echt andere Kandidaten, ja. Aber
und
mal gucken. Ich glaube, also ich finde halt eher spannend, ob er so diese Aggressivität sich aufrechterhält.
Ja, genau.
Kann, weil
genau.
Das ist halt schon echt auch ein ziemlicher Kraftakt, wie er momentan spielt. Aber
ja.
Wenn er so weitermacht, dann wer weiß, dann ist er am Ende vielleicht sogar MVP.
So ist es. So
um
ist es.
Mal die erste MVP-Diskussion des Jahres.
Ich finde, so langsam ist es eigentlich überfällig.
Ja, ich glaube, jetzt langsam hat Davis auch Tatum überholt.
Auf jeden Fall. Aber
Tatum ist brutal zurückgefallen.
Ja,
gegen Milwaukee, weil da Peyton Pritchard übernommen hat.
Eben. Und siehst du, man muss jetzt schon sich von einem Bankspieler tragen lassen. Das ist kein eben. MVP. Das funktioniert so nicht, leider. Sorry, Jason.
Ja.
Hast du eigentlich schon hier Starting Five mal reingeschaut?
Nee, ich habe im Moment gar kein Netflix.
Ach so.
Das werde ich jetzt auch wahrscheinlich über die nächste Zeit nicht brauchen. Ich habe jetzt ja den League Pass, weißt
du? Stimmt.
Das reicht mir.
Ist eigentlich geil, wenn du den ganzen Tag Korbball guckst und dir dann noch eine Korbball-Serie über die Typen anschaust, die du den ganzen Tag anguckst. Den ganzen Tag ist jetzt übertrieben.
Deswegen kannst du eigentlich auch abends einfach weiter Korbball gucken. Es gibt immer genug.
Zum Beispiel. Es gibt echt genug. Aber manchmal muss der Kopf ja auch ein bisschen ausgeschaltet werden.
Ja, das stimmt. Aber dann glaube ich, bin ich erstmal raus mit Korbball. wenn es dazu kommt, jedenfalls.
Ja.
Ich habe noch eine wichtige Frage für dich.
Oh, ja.
Und zwar, Victor Wembanyama hat bisher in dieser Saison 49 Würfe genommen. Was meinst du, wie viele davon Dreier waren?
Oh, es waren sehr viele, oder? Ich meine, es war gegen Dallas allein schon 7 oder 8, ne? Waren es irgendwie so 18?
Es sind genau 18.
Na, krass.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass du nachgeguckt hast.
Nee, ich habe nicht nachgeguckt. Ich glaube, ich habe heute aber irgendwas gelesen und wahrscheinlich habe ich da die 18 gelesen. Deswegen kam es, glaube ich. Also,
verstehe. Ich finde es anstrengend. Also ich fühle mich dadurch zwar wie ein Boomer, wenn ich sage so,
die Celtics-Liga kaputt. Wenn man Jama zu viel Celtics geguckt.
Ist ganz einfach. Also um ehrlich zu sein, hat er vielleicht zu viel Westbrook über die Jahre geguckt. Nee, ich weiß, also, oder Giannis. Aber ich finde es teilweise schon etwas erstaunlich, vor allem wie viele ganz tiefe Dreier früh in der Wurfuhr er nimmt, wo man auch denken würde, könntet ihr auch fast versuchen. kann er da versuchen, irgendwie ein bisschen näher Richtung Korb zu kommen. Und da denkt er sich halt oft, no, Jacques. Und dann wirft er von ganz weit draußen. Und also ist ja cool, dass er den Touch hat. Und manchmal, also irgendwann wird auch der Dreier mit Sicherheit ein sehr wertvolles Tool für ihn werden. Aber im Moment ist es halt einfach eine Krücke, wenn wir ehrlich sind, dass er so, also 37% seiner Würfe sind im Moment Dreier. Und das ist halt einfach viel zu viel. Er trifft 20% davon.
Ja, das ist bei dem Typen, der 3 Meter groß ist, weiß ich nicht, ob...
Ja, ohne Scheiß, wenn er an der Freiwurflinie steht, dann kann er den Ball reinlegen, ohne zu springen. Dann sollte er vielleicht näher rangehen. Ich weiß auch nicht.
Ja.
So weit mein Boomer-Take für heute.
So, ja. Schöner Boomer-Take. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es so, wieder so Anfang der Saison irgendwas machen, was so ein bisschen eigentlich wieder der Logik sein sollte, um sich da vielleicht ein bisschen was anzueignen und dann halt so auf das Normale zu gehen. So, letztes Jahr hat er auch erstmal ohne Point Guard gespielt und dann kam mehr Trey Jones. Weiß ich nicht. Irgendwie so dieses...
Meinst du, es ist einfach sich selber mehr zusätzliche Herausforderungen geben?
Ja, und, da, und an diesen Herausforderungen wachsen und dann...
Das Team vielleicht auch zu handicappen.
Ja, vielleicht wollen sie aber nochmal, vielleicht wollen sie einfach Cooper Flagg.
Ja, vielleicht.
Flagg aber und dann ja, Yama wäre schon auch, defensiv wäre es auch ziemlich gemein, oder?
Das ist ziemlich sicher richtig, ja.
Das wäre, ja. Vielleicht ist das der Plan in San Antonio.
Guter Plan. Also ich meine, bei ihm heißt es ja auch, dass er irgendwie rostig ist, weil er auch seit dem Olympia-Finale eigentlich nicht viel machen konnte. Und also, dass das vielleicht auch so ein bisschen sich in Shape spielen ist.
Mhm.
Und, aber auch also ich finde es so frustrierend, weil er halt teilweise echt geile Sachen macht. Und dann aber irgendwie immer wieder Angriffe eigentlich dadurch abbricht, dass er von viel zu weit weg einen Dreier nimmt, wo man ja auch denkt, so mit der Länge wäre es ja auch nicht schlecht, wenn man irgendwie mal für einen Offensiv-Rebound zur Verfügung stehen würde. Und also bisher habe ich echt den Eindruck, diese Pick-and-Roll-Geschichten mit Chris Paul, die macht eher Sohan, als dass Wemby die macht. Vielleicht hat Wemby auch keinen Bock, Blöcke zu stellen und abzurollen. Vielleicht ist das unter ihm, ich weiß. Ich will jetzt auch nicht zu kritisch wirken. Aber ist mir schon aufgefallen, dass das irgendwie jetzt bisher noch nicht dazu geführt hat, dass Wemby auf einmal eine super geile Wurfdiät hätte.
Nee, das stimmt. Man hat ja eigentlich schon gedacht, so mit Paul kommt mehr Struktur rein und so. Und das ergibt alles mehr Sinn. Es wird also ein bisschen leichter. Und jetzt, ja. Wie gesagt, mal gucken, was irgendwie da dahinter steckt, beziehungsweise wie sich das noch so entwickelt. Vielleicht bevor wir rausgehen, haben wir noch kurz ein kurzer Shoutout. So, also weißt du, dass wir auf einer High Note enden, sozusagen. Weil nicht nur die Lakers stehen bei 3-1, auch die Warriors stehen bei 3-1. Ne? Und diese 12er-Rotation, jetzt ist, glaube ich, also jetzt Curry ist ja jetzt gerade raus und Wiggins war jetzt auch raus gegen die Pelicans. Und ich habe erst eingeschaltet gegen die Pelicans, als sie schon so dabei waren. Die waren ja gut 20 Punkte hinten in der ersten Halbzeit. Aber dann hat es schon wieder ziemlich Laune gemacht, ehrlich gesagt, wie sie gespielt haben. Also es war schon wieder so diese euphorische, uns ist alles scheißegal Basketball. Wir wissen aber trotzdem, was wir machen wollen. Und wir erledigen euch mit unserer Energie, mit unserer kollektiven Energie. Es war schon echt ziemlich cool. Also so dieses, und egal wer da kam, also Lindy Waters ist dann irgendwie heiß gelaufen, Buddy Hield ist komplett heiß gelaufen, das ist irgendwie die beste Clay-Imitation, die du so machen kannst. Ist dadurch irgendwie für mich schon ein interessantes Team, einfach weil diese Rotation so riesig ist. Und zum Beispiel, ich habe eingeschaltet, da war Moses Moody, ne? Mein großer Freund Moses Moody war wieder richtig gut drauf. Hatte, glaube ich, dann 4 von 6 getroffen aus dem Feld, 3 von 4 Dreiern, irgendwie hat sich gut bewegt, musste wieder auf die Bank und hast bis zur Garbage-Time durfte dann nochmal rein, aber hatte bis dahin immer 14 Minuten gespielt, weißt du? Und sie haben halt einfach irgendwie echt viele Möglichkeiten und ich bin irgendwie mal gespannt auf dieses Team, weil ich sie irgendwie gar nicht so richtig auf dem Zettel hatte und ich würde jetzt auch nicht sagen, die sind jetzt irgendwie im Contender-Kreis oder so, aber sie irgendwie machen sie Laune und deshalb mal gucken, was daraus noch wird.
Ja, ich hab noch nicht so viel von ihnen gesehen. Wenn ich mir so diesen Kader angucke, denke ich immer, sie sind eigentlich nicht im Contender-Kreis, sondern im Kreis der Teams, die wahrscheinlich irgendwann einen Trade machen. Kannst du nicht ewig so spielen, also allein schon, weil Leute dann irgendwann grumpy werden. Ja. Ich glaube, Kuminga ist auch nicht der Typ, der das geil findet, dass er jetzt wieder von der Bank kommt. Aber es ist erstmal so und also ich glaub's dir einfach mal und werd mir davon
mal was rein. An. Also vielleicht habe ich auch einen guten Moment erwischt, aber es war irgendwie, weiß ich nicht, es war irgendwie ein schöner Morgen, auch wenn es noch sehr, sehr früh war. aber
ne? Ja, also bisher haben sie ja auch das beste Net-Rating aller Teams. Von daher, also ja. irgendwas scheint da ja schon zu funktionieren. Wie gesagt, ja. Ich glaube einfach nur nicht, dass das so dauerhaft gut gehen kann mit so vielen Leuten. Aber
es ist auch, was tatsächlich so ein bisschen witzig ist, also es ist jetzt natürlich nicht, was jetzt das High-End angeht, aber so, es ist tatsächlich manchmal auch so ein bisschen gefühlt, diese Two Timelines. Du hast halt so diese Jungen mit Jackson Davis, Pojemski, Kuminga, Moody rumrennen. Klar, du hast jetzt natürlich auch Hill und so dazwischen und Anderson. Aber dann hast du halt, und da steht dann mittendrin, ist dann aber halt der immer weiter ergrauende Draymond Green. Und dann stapft halt irgendwann Kevin Looney wieder aufs Feld. Und dann kommen halt wieder so die alten Zeiten wieder zurück. Das ist irgendwie ganz, also, ja. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich finde es irgendwie eine ganz, ganz coole Geschichte zum Saisonstart. Also gerade auch, weil es halt, wie gesagt, diese Rotationen, gibt Gründe, dass man es nicht so spielen kann oder dass es kein Team eigentlich so macht. Aber es ist irgendwie, es ist für den Moment funktioniert es und mir hat es jetzt zumindest, was ich gesehen habe, ich habe jetzt auch nicht alles gesehen oder habe mehr nicht gesehen, als ich gesehen habe, aber das, was ich gesehen habe, hat auf jeden Fall Laune gemacht.
Sehr gut.
Klingt schon versprechend. Auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal, was sonst noch so passiert, beziehungsweise wir müssen ja, du schaust ja ein bisschen länger, beziehungsweise schaust du überhaupt?
Ja, irgendwas mit Sicherheit.
Irgendwas mit Sicherheit. Ole macht nämlich Urlaub, wohlverdientermaßen, eine Woche lang. Und wir schauen dann einfach mal, wie, ob ich nächste Woche irgendjemanden bekomme, der mir etwas Weisheit mitteilen kann, mitgeben kann, wie auch immer, mit dem ich mich unterhalten kann über Korbball. Das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Das heißt, wir melden uns mit Updates. Wir machen es ein bisschen transparenter als die Sixers, ne?
Minimal, aber wenn ich, also um ehrlich zu sein, war das jetzt nicht viel transparenter als
die Sixers. Das stimmt. Wir gucken mal. Wir machen es wie die Sixers. Wir schauen einfach mal. Und sagen euch dann Bescheid, wenn es was Bescheid zu sagen gibt.
Sehr gut.
So machen wir das. Danach sind wir natürlich wieder ganz normal für euch da. Also ich mache da nicht direkt an Ole anschließend Urlaub. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Ich überlege mir das nochmal.
Da denkst du jetzt einfach mal drüber nach.
Genau. Ihr werdet es erfahren, irgendwann, wenn wir Lust drauf haben. Vielleicht auch nicht. Natürlich werdet ihr es erfahren. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank dafür. Solltet ihr uns abonnieren wollen jetzt, auch kein Problem. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, denn unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit, vollkommen richtig, könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Andererseits gibt es dort regelmäßig extra Content und man munkelt, dass es dort demnächst was zu gewinnen gibt. Da ich jetzt einfach mal so ein bisschen,
ne? Die volle Transparenz.
Also schaut da, wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Hört hier gerne rein. Wir freuen uns über jeden, über jede, über alle, die uns zuhören. Freut uns wirklich sehr. Und genau, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt weiterhin die Saison. Genießt Zach LaVine. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.